Ja. Oh, ja.
Habe ich jetzt gerade über Sims geredet, während wir starten?
Ja, bestimmt. Eine Sim-Karte.
Oh, halt die Schnauze.
Ja,
geht also, richtig gut los.
Ja, geht richtig. Ja, gut, okay, wir haben ja jetzt sowieso mal ein komplett. Wir machen jetzt mal ein anderes Konzept, weil wir uns gedacht haben: Ach, scheiß der Hund drauf, bringt das sowieso nichts.
So, wollen wir eigentlich noch Folgentitel und so? Nee, Folgentitel müssen wir, aber wollen wir überhaupt noch eine fortlaufende Folgengeschichte machen? Eigentlich lohnt sich das gar nicht, ne?
Nennen wir es Reboot? Folge 1 des Reboots?
The Nerd Dullies müssen wir
da machen. Boah, The Nerd Dullies mit Z am Ende.
Krass.
So richtig edgy. So 2010er.
Oh, geil, mit RGB-Beleuchtung.
Oh, und wir schreiben es Nerd Dullies mit YZ am Ende, weil es sich anbietet.
Nee, da bin ich jetzt ist mir das
zu wild. Das ist dir zu wild.
Guck mal meine Hose. Das seht ihr sicher auch jetzt gerade, wie ihr zuhört. Die ist nicht so weit oben. Wenn die Hose hier wäre, weißt du? Dann würde ich das Y noch nehmen.
Du müsstest eigentlich die Hose in die Socken stecken. Ich glaube, da wärst du auf jeden Fall dabei. Bei The Nerd Dullies, da wär's mit der Dreiviertel- und mit der Hochwasserhose.
Boah, nee, es sieht scheiße aus. Außerdem ist das unbequem. Socken sind schon eng genug. Also die Hose auch. Ich hasse das.
Ja, deswegen sind die irgendwann alle auf auf Jogger umgestiegen.
Ah, cool.
Ja, weil das kneift nicht so.
Kommen zu den zu The Nerd Dullies.
Mit Z am Ende, bitte. Nerd Dullies.
Nerd Dullies. Ja. Wir haben gar nicht. Nee. Was sind unsere Änderungen? Unsere Änderungen sind...
Wir machen einfach gar nichts mehr und reden nur noch drüber.
Ja, es ist mehr, weniger Themen, die wir... Ja doch, es sind weiterhin Themen, die wir interessant finden. Aber auch nicht dann, wenn wir sie interessant finden.
Ja, genau. Und was uns so quasi in den Kopf fliegt. Wenn wir was vergessen, dann ist es halt vergessen. Dann... Was wir nicht interessant finden, ist einfach nicht passiert.
Das stimmt allerdings.
Ja, zum Beispiel hab ich auch voll vergessen, dass es wieder Entlassungen gab und wir jetzt mittlerweile bei so 8.000 im Endeffekt noch Anfang März 8.000 Entlassungen allein dieses Jahr.
Nicht schlecht.
Aber das haben wir ja vergessen, also es ist nicht existiert. Existent, ne? Also
sprich, wusste ich nicht. Ja. Nee, worum geht's überhaupt?
Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, in welcher Firma, aber da müsste ich jetzt googeln und dann muss ich mich bewegen und das Problem ist, ich habe zwar jetzt den Browser auf,
ja,
aber meine Arme sind zu kurz, ich komme einfach nicht an die Tastatur.
Da fehlen tatsächlich 20 Zentimeter etwa.
Ja. Und das Problem ist, ich besitze einen Laptop, das heißt, ich kann die Tastatur nicht an mich ranziehen, ohne dass der Bildschirm mitkommt. Und das erschwert die Sache.
Und das wäre dann jetzt laut. Hört ihr das?
Das heißt, ich bin doch tätig geworden.
Guckst du das jetzt echt nach? Nee, wollte ich gerade sagen, das brauchst du nicht nachgucken.
Nein, das ist zu viel Arbeit, dafür werde ich nicht bezahlt.
Ja, so das einzige Intendant.
Das einzige Intendant? Ja, der Intendant.
Genau.
Ich bin Intendant.
Heute auf Letztistis Lilis. Das einzige Intendant, weil die...
Das ist rassistisch.
Boah, Alter, da könntest du Xbox Partner Preview gar nicht aussprechen. Versuch's nicht.
Nein. Das ist rassistisch, aber... Ich lasse mich nicht auf diesen Rassismus-Trip ein. Ja, nachher lösen wir doch einen Shitstorm aus und ich sag mal so, schlechte PR ist besser als gar keine PR.
Wollte ich gerade sagen.
Also jetzt im Moment.
Cancel uns.
Who cares? Ja, wir canceln uns.
Canceln uns selber.
Cancel die Nerd-Dullies.
Mit dem Kopf.
Hey, guck mal, wir sind in den Nachrichten. Wo wolltest du jetzt eigentlich drauf hinaus?
Dass wir jetzt einen True-Crime-Podcast machen. Das machen alle.
Achso, ja, eigentlich auch keine schlechte Idee.
Ja.
Aber welches True-Crime willst du aufdecken? Oder besprechen? Zum Beispiel wie Warner Brothers die Gaming-Sparte komplett in die Rabatten hauen will.
Ja, das ist aber noch nicht zu Ende. Die haben noch nicht den Sargnagel zugedrückt.
Oh.
Meinst du?
Also ich sag mal so, aber sie haben die Sargnägel auf jeden Fall schon geschmiedet.
Geschmiedet sind sie, die sind auch schon angesetzt und ich glaube, die haben Löcher vorgebohrt.
Das haben sie in die erste Platte schon mal so vorgedotzt.
Ja, auf einer Seite schon mal.
Weißt du, sie sind schon, die stecken quasi so in.
Ja, also
in
noch den, kannst du es rausholen, aber.
Ja, du kannst den Deckel noch anheben.
Okay.
Aber die sind schon, zumindest im Deckel sind die schon versenkt.
Ja.
Guckt aber noch nicht auf der anderen Seite raus.
Das ist schon krass, ne? Wenn man sich überlegt, die hatten letztes Jahr einen richtig, richtig krassen Misserfolg. Nee, hatten sie nicht, der war ja nicht letztes Jahr. Gotham Knights war vorher. Nee,
letztes Jahr hatten sie einen richtig. Das finde ich so geil. Das finde ich immer ganz cool in hier What Culture oder so. Scott Telford, da regt sich auch tierisch drüber auf. Zu Recht. Die hatten ja mit Hogwarts Legacy einen absoluten Erfolg, also zum, in monetärer Hinsicht.
Also sowas voll.
Finanziell ist das Ding absolut durch die Decke gegangen. Ist, glaube ich, eines der meistverkauften Spiele letztes Jahr gewesen.
Ja, es hatte kurz vor Ende des Jahres hat es, glaube ich, noch Zelda sogar eingeholt.
Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es sogar nicht das meistverkaufte war.
Doch, das müsste letztes Jahr das meistverkaufte gewesen sein.
Das gucke ich jetzt tatsächlich nach, weil es mich interessiert.
Krasser Scheiß.
Ja.
Ja, auf jeden Fall ein krass erfolgreiches Singleplayer Action-Adventure-Rollenspiel, ja.
Ja, und Singleplayer ohne Microtransactions. Und was macht WB Gaming draus? Ja, wir machen jetzt aus allem hier, oh ja, EA Sports FC
scheint. Ja, gut, das vergesse ich halt immer, dass es sich immer so krass verkauft. Naja. Kann man sich drüber beschweren, ne? Aber bevor wir jetzt gerade weitergehen, wir müssen kurz ablenken. Das, was ich am geilsten finde, war das gerade Platz 5? Ich finde schön, dass die Übersicht weg ist, wenn du die Seite öffnest.
Ja, Grand Theft
Auto. Platz 5.
Gran Turismo, ja.
Überleg das mal. Das Spiel ist letztes Jahr 10 Jahre alt geworden.
Ja, das ist krass. Also es war, glaube ich, in den 5. Es war in den 10 Jahren, glaube ich, nie aus den Verkaufscharts
raus. Nee, das wird es auch nicht. Das Thema hatten wir schon mal bei uns auf Arbeit. Jeden Tag sind es 1, 2 GTA 5. Ja, jeden Tag. Das wird sich nie ändern. Wir kriegen das ständig neu nachgeliefert. Wir haben es gebraucht nicht immer.
Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, wie sich das ändert. Also ob sich das ändert großartig, wenn
GTA 6
da ist. Genau. Ich glaube nicht.
Also ich glaube, das wird sich trotzdem weiterhin verkaufen, weil du im ersten Mal sowieso immer die Hater hast, die sagen, ah nee, GTA 6 ist scheiße, jetzt brauche ich GTA 5 wieder. Und
so meine Elon Freunde Musk zum Beispiel.
Ja.
GTA 6 ist scheiße. Ich kann ja nicht mal Videospielen Straftaten verbringen.
Ja.
Ja, klar.
Dementsprechend.
Was wollte ich denn sagen? Jetzt hast du mich komplett rausgebracht.
Ja, Verkaufsstadt.
Achso, genau. Nee, genau, Verkaufsstadt. Also Hogwarts Legacy, Singleplayer, großes Singleplayer, ich will es nennen, Action-RPG.
Ja.
Was also auch wirklich, meiner Meinung nach, wirklich ein gutes Spiel war, sehr solide, hat das Rad nicht neu erfunden, aber wirklich gut. Also und ich bin kein Potterhead. Ist wirklich richtig gut gegangen.
Besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Ganz einfach.
So, genau. Und dann wären wir nämlich bei schlecht selbst gemacht, wären wir dann dieses Jahr bei Suicide Squad, wo wir beide ja auch hier bei der Closed Beta dabei waren.
Mhm.
Und ich die Closed Beta auch nicht bis zum Ende gespielt habe, weil es mir einfach kotzlangweilig war und ich einfach keinen Nerv mehr hatte. Ich hatte wirklich keinen Bock mehr.
Ja, ich kann es auch verstehen.
Also das hat mich einfach überhaupt nicht gehuckt. Das heißt jetzt natürlich dann auch nicht, das ist ja rein subjektiv, das heißt ja nicht, dass das Spiel scheiße ist, aber das hat mich halt überhaupt nicht rangekriegt. Und auch die Welt, die auch von vielen gelobt wird, also auch wirklich von vielen Outlets gelobt wird, also als schön gestaltet, geiles Leveldesign, fand ich nicht. Fand ich wirklich nicht.
Ja, also ich bin in der Welt nicht mehr umgereist.
Naja. Ja, ich habe halt gedacht, so, boah, also so auch, als ich es dann gesehen habe, ich gedacht, cool, Metropolis, würde mich interessieren, will ich mal mich drin aufhalten. Ja. So, weil Gotham City kennt man so ein bisschen, ne, hat man schon gesehen. Und ist bestimmt mal cool. Ist nicht so, hat schon immer einen anderen Vibe gehabt, auch in den Comics. Ist Metropolis einfach bunter, ist lebhafter als Gotham. Gotham war schon immer so diese dystopische Gothic-Stadt.
Ja, das ist ein düster, ganz normale Noir.
Genau, so richtige Noir-Stadt. Ja. Immer Regen, immer düster. Und das hat mich interessiert. So, jetzt ist es aber in Suicide Squad, fand ich allein schon gut, klar, es gehört da ein bisschen in die Story, dass alles kaputt ist.
Mhm.
Aber, und auch, dass da nicht viel Leben auf der Straße ist, das ist storytechnisch so ein bisschen erklärt. Macht aber die Sache nicht besser. Macht sie trotzdem entlangweilig. Dann eben dieses Gameplay, was halt auch wirklich immer das Gleiche ist.
Ja.
Also wirklich immer das Gleiche. Und auch nicht wirklich viel Feedback im Shooter-Bereich hat. Es ist okay gewesen, das reine Shooter-Ding.
Solide.
So, es ist okay gewesen, aber ja, dann halt aber auch wirklich auch nicht gut kopiert. So, es ist einfach nicht schön gemacht. Die haben halt
was drüber gestülpt, was nicht hinpasst.
Ja.
Hätten sie das als normales Action-Adventure-Shooter-Ding gemacht, wäre es cool.
Und
dann, cool genug für, kann man mal machen.
Ja, und da muss ich noch sagen, hat mich halt auch das, was viele andere Leute trotzdem noch abgeholt hat, hat mich der Humor und diese Dialoge zwischen den Leuten, hat mich dann auch nicht mehr gekriegt. Also ich weiß nicht, ob das daran lag, also ob es da auch dann wieder so ein Zusammenspiel aus dem für mich nicht vorhandenen Gameplay war oder nicht guten Gameplay und der Langeweile, die sich dadurch aufgebaut hat, dass ich dann auch noch gesagt habe, boah, jetzt brauchst du mich aber nicht mit sowas versuchen, noch reinzukriegen. Mhm. Oder ob das so ein bisschen noch auch Forspoken so ein bisschen in die Richtung Dialog und Quippy. Ja. Ich bin so edgy und edgy, self-aware quirky, und sowas. Ja. So ein Scheiß. Ich, das hat mich irgendwie alles so ein bisschen daran erinnert und das hat mich halt direkt nochmal abgeschreckt. Und egal, Fakt ist einfach, es ist für mich schon vom Spiel an sich kein gutes Spiel. Mhm. Dann haben sie das für Vollpreis verkauft, ein Service-Game, was dann auch noch mit Microtransactions voll ist. Und das sind teilweise Microtransactions. Ich glaube, die sind auch richtig teuer, diese Skins und diese Scheiße.
Nicht mal angesehen. Ich glaube, da hat noch nicht mal die erste Season gestartet, obwohl das Ding jetzt schon anderthalb Monate
auf dem Markt ist. Ja, das auch noch. Also es ist nicht so teuer wie Diablo, glaube ich, aber es ist schon, da kostet schon ein paar Euro so eine Skin.
Du kannst dich weiter aufregen, ich gucke nebenbei mal so ein bisschen.
Auf jeden Fall, das ist halt vollkommen gefloppt. Auf Steam kommen die Spielerzahlen noch nicht mal mehr auf 1000 Spieler pro Tag.
Gotham Knights hat mehr Spieler mittlerweile.
Ja.
Also das, ne,
und, Respekt. Und das ist ja schon scheiße angekommen damals. Ja. Ich habe es noch nicht gespielt, aber da bin ich immer noch gespannt. Aber bei Suicide Squad kann ich es verstehen. Und wie gesagt, dann kommen halt diese ganzen Monetarisierungsgeschichten, bla, auf ein Spiel drauf, was an sich schon nicht funktioniert. Und dann finde ich das ganz geil. Da habe ich jetzt auch mehreres von gehört. Auch wieder hier What Culture. Die haben da gute Ansichten. Die sagen, du kannst doch nicht hingehen, das ist, glaube ich, noch nicht mal von denen initial, aber du kannst doch nicht hingehen und glauben, ah ja, ich baller jetzt mal ein Spiel raus mit Microtransactions in der Hoffnung, dass die Leute einfach drauf hängen bleiben. Das funktioniert doch nicht. Du kannst sehr gerne es dann so zum Beispiel machen, was haben sie als Beispiel genommen? Hier No Man's Sky. No Man's Sky hat ja einfach scheiße gestartet und bringt aber seit Jahren Updates noch und nöcher for free. Ja? Es ist ein Service-Game.
Ich verstehe es aber bei No Man's Sky tatsächlich nicht, wie die sich überhaupt noch finanzieren können.
Pass auf, und das ist nämlich der Punkt. For free seit Jahren und haben ja damit sich halt wirklich wieder so auch etabliert. Ne? Sie haben das Spiel wirklich gut gemacht, haben das erreicht, was sie wollten und haben sich etabliert und haben einen richtigen Goodwill, sodass die Leute sogar sagen, Leute, nehmt mal Geld dafür, was ihr macht. Das ist ein Service-Game, genau konträr zu dem, was heutzutage als Service-Game läuft. Das ist ein Spiel, was wirklich gut gemacht worden ist durch die Updates, wo die Leute sagen, ihr könnt ruhig mal Geld dafür nehmen und sie machen es bis dato nicht. Ja? Und dann kommt an der anderen Seite so ein Suicide Squad oder so ein Overwatch, was das Spiel, also ein Overwatch 2, sage ich jetzt mal.
Was zumindest das gratis im Grundspiel ist.
Das muss zumindest da das, ja genau. Aber so ein, ja okay, bleiben wir bei Suicide Squad. Ein Vollpreisspiel mit Microtransactions, was an sich noch nicht funktioniert ohne die Microtransactions. Und erwartet einfach, ja, die Leute wollen das und die wollen noch mehr Geld investieren. Ja. Und dann kommen die, anstatt auf das Ergebnis zu kommen, wenn sie auf ihre Statistiken gucken, schau mal, ein Singleplayer-Game ohne, ein gutes Singleplayer-Game ohne Microtransactions ist gelaufen wie Bolle, wohingegen ein Service-Game für Vollpreis mit Microtransactions keine Sau haben wollte, was auch ein Spiel scheiße war. Da siehst du auch, dass sie, also an dem Punkt, den ich gleich bringe, siehst du auch, dass sie die Kritiken anscheinend nicht lesen. Und was ist das Ergebnis des Ganzen? Ja, wir müssen mehr monetarisieren, wir müssen mehr Microtransactions rausbringen. Wir hätten bei Hogwarts Legacy mehr Service Game reinpacken müssen. Ja, die haben den Schuss nicht gehört. So nach dem Motto, ey, lass uns doch einfach mehr von dem, wir hätten mehr von dem machen müssen, was offensichtlich einfach nicht funktioniert. Ja. Irgendein Spiel rausklatschen, Microtransactions raus, das läuft.
Das Schlimme ist, was ich halt bei Suicide Squad sehe, da sind ja trotzdem Leute dran gewesen, die Bock drauf hatten, die ja durchaus sich mit den Comics auseinandergesetzt haben, die wussten, was sie da machen, welche Charaktere sie nehmen und ja, aber die haben halt ein Gerüst bekommen, ein Gerüst drüber bestellt bekommen, was sie nicht nutzen können. Rocksteady kann keine Service Games, die können keine Multiplayer-Sachen, Ende. Da gibt es nichts zu meckern und Gotham Knights hatte ja auch ursprünglich so diese Ansätze, mehr auf Multiplayer zu setzen, es hat ja sein Koop-Gameplay. was aber auch kaum einer genutzt hat. Und auch das hatte ja schon keinen Erfolg. Mhm. Und wie du sagst, eigentlich müsste doch, okay, das Ding, was Koop hat, nicht so viel Erfolg. Das Ding, was aus Service Grave ist, gar kein Erfolg. Mhm. Und das Spiel, was als Singleplayer ist, das hat Erfolg.
Ja, und jetzt
das
kommt dann...
muss doch was sagen.
Ja, aber das, was wahrscheinlich dann hier von Warner Brothers gesehen wird, ist vor allem jetzt noch der Erfolg von Helldivers. Mhm. Service Game. Ja,
ja.
Geht durch die Decke wie Scheiße. Warum? Weil alle Reviews, die ich bis jetzt dazu gehört habe, ist, das Shooter-Gameplay ist der Shit. Mhm. Ja, das Feedback ist der Shit.
Ich will es ja auch mal spielen.
Ich will es auch spielen, weil ich höre so viel Gutes und es sah auch geil aus, das, was ich an Gameplay gesehen habe. Und es ist sogar, ich habe das jetzt mir im GameStar-Podcast nochmal angehört, da haben sie gesagt, du hast auch nicht diese fliegenden Zahlen als Trefferfeedback, sondern du hast einfach, du siehst an dem Vieh, das du triffst, siehst du die Rüstung wegfliegen, die was weiß ich nicht, was die Beine wegfliegen. Also du siehst, dass du Schaden erzeugst und das erzeugt ein richtig geiles Feedback. Das heißt also, Arrowhead ist hingegangen und hat sich Gedanken gemacht, okay, was ist meine Zielgruppe? Wo ist mein Kern? Der Kern, richtig, richtig fettes Shooter-Gameplay. Mhm. Und haben sich darum, also darauf fokussiert und haben drumherum das Spiel gebaut, sodass das Spiel in sich, also diese Gameplay-Mechanik so spaßig ist, dass, wie es dann heißt, obwohl es der Rest vom Spiel repetitiv ist und du vielleicht 10 verschiedene Missionstypen nur hast in dem gesamten Gameplay, aber trotzdem es Bock macht, weiter zu zocken, weil das Kernelement des Spiels richtig bockt und fetzt. Und dann das Spiel nur für 40 Euro angeboten, also quasi noch fast nur die Hälfte von, oder vor allem, was du jemals für Versionen von Suicide Squad kriegst, die Hälfte von Suicide Squad kostet, aber an sich funktioniert mit weniger Aufwand in Anführungsstrichen und dann halt auch an sich auch noch von der Atmosphäre und dieses Feeling irgendwie, was es erzeugen will, also dieses satirische hier, Krieg für die Freiheit. Es ist Starship Troopers und es bringt aber dieses Feeling so geil rüber. Mhm. Hab nicht selber erlebt, jetzt von dem, was ich höre. Und aber du musst es ja erstmal schaffen, dass du wirklich eine Fanbase aufbaust mit dem Spiel, was du mit auch dem Prinzip, was du anbietest. Mhm. Und das schafft Suicide Squad ja schon nicht. Und da hieß es dann so, da haben sie so drüber gesprochen beim What Culture Podcast, und wo dann Josh Brown meinte so, ja, bla bla, die Fanbase darüber. Ich weiß gar nicht, ob man die Spieler von den Fanbase nennen kann. Das fand ich so gut. Ja, also... das ist echt der letzte Satz jetzt. Das ist halt das Problem, ne? Dann siehst du eben so ein Spotlight oder so ein Leuchtturmspiel wie Helldivers oder auch Palworld. Mhm. Und da wird dann einfach nur auf der CEO-Ebene gesehen: Ah, guck mal hier, Live-Service-Game, das funktioniert. Aber da wird überhaupt nicht überlegt und eruiert, warum.
Ja.
Also es wird nicht in die Reviews geguckt, es wird einfach nichts konsumiert, was so mit dem Ohr auf der Straße sozusagen läuft, so dass man mal mitkriegt, okay, warum funktioniert etwas? Warum nehmen die Spieler etwas gut an? Passiert einfach nicht.
Ja. Ich habe mal in einem komischen zweitklassigen Podcast, glaube der hieß Nerd Dullies mit S, super krank. Verstehe ich nicht, warum er das macht.
Weiß ich auch nicht.
So unhip. Ja. Habe ich mal gehört, dass alle, und da muss ich leider beipflichten, eigentlich nur ein neues Fortnite bauen wollen. Und keiner kann es. Das wird auch nicht passieren. Das, was du halt sagst zu Helldivers, das ist ja nicht, okay, wir machen jetzt ein Service-Game wie Fortnite, sondern das ist, ja, wir machen ein Koop-Game, was halt vorrangig auf Online, also nur auf Online ausgelegt ist, weil die ja auch diese persistente Welt noch dazu haben, wo du ja dauerhaften Frontenkrieg hast. Ja, und nicht... Ja, wir müssen halt ein Spiel machen, was die nächsten 93 Jahre läuft und wo wir nie was dran machen müssen. Das ist das, was wir auch gesagt haben. Fortnite ist Arbeit. Die Entwickler haben richtig viel daran zu tun. Die machen auch viel.
Ja.
Die haben halt gezeigt, dass du mit der Unreal Engine 5 4K mit 60 Frames auf den Konsolen hinkriegst.
Ja.
Das mit Raytracing und den sonstigen Scheiß. Man muss halt kann von dem Spiel halten, was man will. Das Thema hatten wir auch schon ein paar Mal. Aber es ist grundsolides Gameplay.
Mhm.
Und die haben halt eine Monetarisierung gefunden, die funktioniert. Ob die jetzt immer positiv ist oder nicht, muss jeder für sich entscheiden. Aber ein Free-to-Play-Spiel, wenn ich da 15 Euro für einen Skin zahle, der auch noch eine Lizenz dahinter hat oder 20, sehe ich eher ein, als jetzt bei Suicide Squad, ich habe ja gerade nachgeguckt, um die 15 bis 20 Euro für einen anderen Skin für deinen existierenden Charakter. Das ist nochmal was ganz anderes.
Also auch nur für einen Charakter?
Für einen. Ich hatte, Harley Quinn hatten sie da eine andere Variante, die kosten 1600, keine Ahnung, Porno-Points, wie die da heißen. Und für 10 Euro kriegst du 1100 und da musst du nochmal ein 5 Euro denken. Also bist bei 15 Euro für so ein Skin. So funktioniert das nicht.
Nee, aber das denkt auch da wieder. Fortnite ist ein Spiel, was die Leute in erster Linie auch übers Gameplay kriegt. Also, oder vor allem von am Anfang reingeholt hat. Mittlerweile ist Fortnite auch zu dem geworden, dass es auch allein über Namen und über die Events ja, und natürlich. Was weiß ich und was man sich so kaufen kann, auch Leute zieht. Aber in erster Linie hat Fortnite seine Fanbase geschaffen über das funktionierende Gameplay und über das Spielprinzip. Und auch da haben sie nicht von Anfang an den Sweet Spot getroffen,
ja. Nicht mal im Ansatz.
Genau.
Es ging ja mit Rettet die Welt los, was ja gar keinen Erfolg hatte.
So, und dann haben sie es umgestellt, bis es dann irgendwann das Battle Royale-Ding war, nach Vorbild PUBG, meine ich auch.
Ja, die haben komplett bei PUBG geklaut.
So, und erst daraufhin haben sie sich das erarbeitet, was sie jetzt sind. Aber sie haben es sich erarbeitet. Das ist wie No Man's Sky auch. Nur halt No Man's Sky halt nochmal in dezent andere, also ohne Monetarisierung. Aber im Endeffekt ist es das gleiche.
Die haben dieselbe Geschichte durch, theoretisch.
Ja, und trotzdem, es sind gute, wirklich richtig gute Spiele draus geworden, die in sich funktionieren, wo dann dadurch, du musst ja auch nichts kaufen. So, gut, musst du jetzt bei Suicide Squad auch nicht, theoretisch. Ne? Aber da funktioniert das Gameplay. Die Leute wollen es spielen, die wollen im Spiel bleiben und sie wollen gucken, was passiert als nächstes, was ist wieder reingekommen. Und da kommt ja auch regelmäßig Content nach.
Ja.
So, und bei Suicide Squad hat ja schon nur ein Bruchteil der Leute, die spielen, Bock, die Kampagne an sich durchzuspielen. Und dann heißt es am Ende der Kampagne, ja, ach übrigens, diesen Brainiac, ne, den müsst ihr jetzt noch 12-mal platt machen. Also du musst es einfach 12-mal durchzocken,
ja,
im Endeffekt. So das, den Loop. Und dann irgendwann hast du das richtige Ende oder was. Ja. Und dann kommt wahrscheinlich, so weit wird es wahrscheinlich nie kommen, aber wenn es denn laufen würde, kommt dann noch, achso, dann musst du übrigens noch 20 Mal machen.
Wahrscheinlich dann noch mit irgendwelchen Perks und Nerfs, die du noch dazu ballern musst und den ganzen Chat, was du jetzt schon hast.
Ja, aber stell dir mal vor, das kann ja schon nicht funktionieren. Also du musst Brainiac 13 Mal besiegen.
Ja. Ja?
So im Verlaufe der Seasons, wie ich das verstanden habe. Ja, aber was ist denn, also rein theoretisch, jetzt stelle ich mir vor, was wäre denn, wenn das ein erfolgreiches Spiel wäre und die Leute hätten wirklich Bock, das zu spielen und immer diese 13 Durchgänge zu machen. Weil die sind immer verschieden, da ist immer, keine Ahnung, es sind andere Iterationen der Suicide, der Justice League, vielleicht mal andere Helden drin, so sowas zum Beispiel, wer potenziell, könnte das funktionieren, könnte Leute kriegen.
Es kann auch funktionieren, dass du eine Mission 30 Mal nacheinander machst, damit du ein bestimmtes Gear bekommst, das hat Destiny hat das ja durch.
Hm.
Destiny und Destiny 2 sind ja genau diese Spiele. Du musst halt immer wieder denselben Raid machen, um deine Ausrüstung zu kriegen, weil die Drop-Chance so klein ist. Aber dann geht es darum, dass du eine Waffe kriegst, die nicht jeder hat.
Mhm.
Guck dir mal alte Videos von Destiny an, wo die das Yallahorn haben wollten, den Raketenwerfer.
Mhm.
Die Leute rasten aus, wenn sie es sind ausgerastet, als sie es gekriegt haben.
Mhm.
Aber da geht es um eine komplette Waffe, die das Gameplay verändert. Bei Suicide Squad geht es darum, dass du eigentlich nur irgendwelche Stats veränderst. Weil die Waffen bleiben ja am Ende dieselben.
Ja.
Es ist ja trotzdem so, dass Harley Quinn eine Schrotflinte hat und King Shark einen Gatling-Gun. Das macht es ja nicht besser.
Ja. Und da hast du halt auch, also Punkt ist, den ich eigentlich auch sagen wollte. So, dann hast du das 13 Mal durch. Ja, und dann?
Ja.
Dann bist du fertig.
Ja, dann...
aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das... Also, wenn das jetzt über 10 Jahre gehen soll...
Im Leben nicht. Du musst halt einen Content nachschieben, der funktioniert. Das werden die aber nicht durchziehen.
Ja, jetzt sowieso nicht. Aber du verstehst, was ich meine.
Natürlich.
Also, wenn du mir jetzt hingehst und sagst, so, ja, wir haben so einen 10-Jahres-Plan und dann heißt es ja so 13 Mal durchspielen. Ja. Heißt das jetzt, ich kann das pro Jahr 1,08 Mal durchspielen oder was?
Ja.
Also, ich glaube, es hakt.
Ja, nee, so. Also du musst halt einen gewissen sinnvollen Content bringen. Es bleibt ja anscheinend immer in der Stadt. Und es gibt zumindest neue Helden in den Anti-Helden in den Seasons.
Ja.
Aber auch da denke ich mir schon wieder, okay, was will ich jetzt mit einem Joker? Erstmal ist Joker wirklich ausgelutscht.
Erstens. Zweitens. Dass Suicide Squad angeblich Canon des Arkhamverse ist.
Mhm.
Und da wäre der Joker tot.
Ja.
So.
Ja, Ende.
So, und dann ist das Einzige, was mir da jetzt wieder einfach, ja, ist ein anderes Universum.
Ja, der, wer weiß, ob die sich das Multiversum noch aufmachen schnell. 100%. Und irgendwas. 100%. Die versuchen halt mit Joker jetzt noch einen Charakter zu bringen, der Leute anzieht, aber das wird nicht funktionieren. Also im Gegensatz zu einem Skull and Bones glaube ich bei Suicide Squad nicht, dass in 2 Jahren noch irgendjemand darüber redet, außer in irgendeiner Fail-Liste.
Ja, also das ist das Ding. Also in den Fail-Listen, also es wird sehr lange noch drüber gesprochen, genauso wie das Skull and Bones, weil es eben so ein Fail ist.
Das aber Skull and Bones, sage ich weiterhin, das kann irgendwann wenigstens nochmal was Kompetentes werden.
Das ist ein anderes Thema. Ich glaube, da das geht zu weit. Aber potenziell ja, weil bei Skull and Bones der eigentliche Gameplay-Loop anscheinend auch nicht so schlecht ist. Mich hat er aber auch da, also so weit bin ich gar nicht gekommen, weil mich das drumherum schon so abgeschreckt hat, da hatte ich keinen Bock mehr.
Aber da habe ich halt einfach, da sehe ich bei Ubisoft zumindest die Firma, die sagt, ja gut, jetzt Leute, ihr müsst jetzt was bringen. Irgendwas müssen wir machen und bla bla bla.
Also man muss
und
auch
For Honor und Rainbow Six Siege, der sich ja immer wieder als Beispiel...
Entschuldigung.
Funktioniert.
Boah.
Und er hat das Mikro wenigstens einen Ausschlag.
Ja, ist so.
Nicht, wenn wir reden. Sollten wir jetzt alles, was wir reden, nur auch Husten drehen?
Besser ist. Also.
Boah.
Besser nicht. Nee, also, ich weiß es nicht. Was du vorhin schon mal angeschnitten hast und was ich halt auch, was mich am allermeisten an dieser Sache nervt, oder zwei Sachen, die mich an dieser Live-Service-Kacke nerven. Erstens, gerade jetzt, wo wir davon sprechen, diese Mega-Fails, die baden immer die Falschen aus im Endeffekt. Ja. Am Endeffekt, und am Ende baden das immer die Studios aus, die ja natürlich das entwickelt haben. Aber ich, wenn du mal, also wenn man sich dann zum Beispiel mal diese Doku angeguckt hat von Double Fine, dann weiß man einfach, oder dann sieht man ja mal, wie so ein Prozess abläuft. So. Mhm. Und so ein Prozess läuft ab, da sind Leute, da sind Entwickler, die sind mit Herzblut dabei, weil ganz ehrlich, du machst so eine Scheiße nicht, wenn du keinen Bock da drauf hast und dann so, oh, ich will nur leichtes Geld verdienen. Nee, so läuft das nicht. Mhm. Die Entwickler sind die Leute, die da richtig Bock drauf haben, die mit Herzblut hinter diesen, mit dem Entwickeln von Spielen, Videospielen stehen.
Und das siehst du in dem Spiel auch an.
So, genau. Und die waren auch bei Rocksteady in dem Fall da. So, da sind auch die Producer von Rocksteady, die Seniors und so weiter, die quasi diese Arbeitsteams, die in diesen verschiedenen, an verschiedenen Teilen des Spiels arbeiten, die sind genau solche Entwickler auch. Das sind keine CEOs. Und auch der CEO von diesem Studio wird höchstwahrscheinlich aus dieser Sparte Entwickler entstammen. Mhm. Gehe ich zumindest schwer von aus. So.
Gerade bei so kleineren Studios kannst du davon ausgehen.
Richtig. So, die werden mit Sicherheit nicht hingehen und sagen so, ja, ist eigentlich egal, was wir entwickeln. Hauptsache, es wirft Geld ab. So.
Ja.
Das machen die nicht. So, aber dann wird es ja so gemacht, man geht hin, man hat eine Idee, man hat einen Pitch. So, dann geht man mit dem Pitch zu, in Fall von Rocksteady, eben zu Warner Brothers, weil, ich weiß gar nicht, ist ein Warner Studio auch, ne?
Gehört zu Warner Brothers.
So, dementsprechend, die müssen sich bei denen rechtfertigen. Mhm. So, das heißt, die pitchen das Ding auch da. Und dann
meistens werden ja dann mehrere Ideen vor allem gepitcht, das ist ja nicht nur eine.
Genau. Und dann heißt es, dann wird wahrscheinlich schon am Anfang sein, dass sie sich quasi hingesetzt haben, pass auf, wir haben vielleicht so 3 Ideen, könnte ich mir vorstellen, oder 2. Unsere erste Idee, die wir am liebsten machen würden, ist diese. So, die zweite ist diese und die dritte, ja, könnten wir uns auch vorstellen, wenn so und so. Und die CEOs, die sich diesen Pitch absegnen, die gucken dann drauf, was könnte wohl am meisten Kohle abwerfen?
Da sind ja auch Leute dabei, die auch die Ahnung haben, muss man ja sagen. Es ist ja auch manchmal, dass sie sagen, ey Leute, diese Idee wird nicht funktionieren, das ist zu teuer.
Ja, aber das Ding ist halt, das ist, weiß ich halt nicht. Das Problem ist, anscheinend eben mittlerweile nicht mehr. Weil, also, ne, ich will es jetzt
die
mal so.
Die Dollarscheine in den Augen sind zu groß geworden.
Sind größer als das Verständnis dessen, ja, was funktioniert. Also, beziehungsweise, man sieht, oder die wissen oder haben gesehen, Gaming ist profitabel.
Mhm.
Und die haben gesehen, Live-Service ist profitabel.
Mhm.
So. Und selbst wenn Live-Service in den letzten Jahren extrem häufig failt, geht es aber auch gut. Und es ist anscheinend auch so, dass gerade auch es häufig so ist, dass die Spiele, die funktionieren, die Spiele, die in die Tonne gehen, gerne ausgleichen. Ja. Vorausgesetzt, es ist jetzt ein Publisher dahinter, ein großer. Mhm. Und dem Publisher ist natürlich egal, ob die kleinen Studios, die die Fails haben, daran kaputt gehen.
Ja, du, es geht ja am Ende um Geld.
Ja. Also. So, und das eine Studio, was dann den Glücksgriff hat, das wird dann halt gepusht, mhm, bis es dann irgendwann vielleicht auch dann wieder Entlassungen hat, weil ja, die brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Aber ist egal.
Oder auch die Leute von sich aus gehen. Auch das passiert, ja, weil die keine Lust mehr haben, immer noch denselben Scheiß zu machen.
Genau, weil das Studio dann eben genau darauf getriezt wird. Sowas macht ihr jetzt die ganze Zeit oder ihr bleibt an dem Spiel dran.
Das hat ja DICE bei EA durch.
Ja.
Die haben ja extrem mit Battlefield dieses Multiplayer-Ding, die wollten ja mit letzten Battlefield einen extremen Service-Gedanken dahinter setzen, ohne so. Kampagne und alles. Und die haben so viele Mitarbeiter mittlerweile verloren,
ja,
weil die alle auch in der Chefetage von DICE keinen Bock mehr drauf haben. Und
anderes Beispiel, haben. Anderes Beispiel, auch EA, BioWare,
Anthem. Auch die, ja.
So, und, oder, ach, schon vor Anthem, das ist ja schon hier zu Andromeda schiefgegangen. Ja. Aber das ist der eine Punkt, also es baden immer die Kleinen aus, immer die Studios, die da mit ganz anderen Intentionen initial reingehen. Und dann ist der andere Punkt, den wir jetzt auch schon angesprochen haben, wo ich den Faden jetzt verloren habe. Wir haben gerade drüber gesprochen und jetzt habe ich es vergessen.
Kleine Studios baden aus, wenn die Ideen failen, weil wir waren eigentlich noch daran dran, dass Rocksteady Warner Brothers drei Ideen gepitcht hat.
Ja, ja.
Und die dümmste Idee genommen haben.
Ja, das sowieso. Nee, also, der andere Punkt. Was war der andere Punkt? Ich komme nochmal drauf und bringe den wahrscheinlich an einem komplett falschen Zeitpunkt an.
Finde ich gut. Ja, effektiv, glaube ich, hatte Rocksteady ja sogar eigentlich mehr Möglichkeiten zu sagen, ey, lass uns mal das Coole machen, weil die ja mit der Arkham-Reihe einen wirklich krassen Erfolg hatten. Die haben den Geld gebracht. Und da verstehe ich aber auch diese CEOs nicht, die dann sagen, okay, drei Singleplayer-Games, die richtig guten Erfolg hatten, Ableger von einem anderen Studio, was jetzt halt nochmal versucht, irgendwas mit Koop zu machen. Origins kam ja nicht von Rocksteady, sondern von dem Studio, was Gotham Knights gemacht hat.
WB Montreal.
Genau. Ja, dann lass die doch ein Service geben. Das ist wie mit Arcane
Redfall.
Ja. Dann machen sie halt ein. Das ist halt der falsche Ansatz, ne?
Ja, und wie gesagt, gut, finde ich auch wieder ganz witzig. Bei Redfall war es ja Arcane Austin, die ja auch für die schlechten Wolfenstein-Ableger verantwortlich waren.
Das Youngblood dann wahrscheinlich.
Ja,
das war das einzig wirklich schlechte von denen.
Also,
das hat mich richtig damals abgefuckt.
Ja, auf jeden Fall. Die haben jetzt eher mal ein bisschen mehr in die Tonne getreten als Arcane Lyon. Mhm. Aber das, was ich sagen wollte, jetzt fällt es mir nämlich wieder ein. Der andere Punkt, der mir so auf den Sack geht, ist, du siehst halt einfach, wir hatten ja vorhin schon gesprochen, drüber, gerade große Publisher, so Embracer hat es jetzt weniger gemacht, aber sowas wie PlayStation zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, ne? Hier so ein Jim Ryan, CEO, wie er im Buche steht, der ist nur Zahlenschieber, nichts anderes, der sitzt vor seinem Abakus und guckt einfach nur, dass Meister am Ende rauskommt. So, und der hat ja auch 12 Live-Service-Games in Auftrag gegeben.
Ja, das ist, mehr sogar. Und
ist aber 26 waren es,
ja, genau. Das waren ja richtig viele und dann.
Genau. Und das Ding ist halt einfach, das ist so dieses Prinzip, ich schmeiße einfach mal alles an der Wand und guck, was kleben bleibt.
Ja.
So.
Ey, wenn von den 26, die geplant waren, nur noch 12 überbleiben, die rauskommen und von den 12 drei erfolgreich sind.
Ach, noch nicht mal. Zwei.
Oder zwei. Denn hat er auf seiner Agenda stehen, diese zwei Spiele habe ich vorangebracht. Diese zwei Spiele werden PlayStation die nächsten 7 Jahre noch dauerhaft Geld einbringen. Mhm. Schon habe ich Erfolg.
Und von den Misserfolgen wird nicht mehr gesprochen.
Nee.
Beziehungsweise von den Studios, die dann unter Umständen geschlossen werden, auch nicht mehr.
Ja. Die Leute, die dann beteiligt waren, die
haben. Ja. Da heißt es dann so, dann ist das so ein Andrew Wilson. Uns tut so eine Entscheidung, die tut, ist uns immer sehr, fällt uns sehr schwer. Wir haben uns da sehr lange Zeit gelassen und die Gedanken gemacht, aber es war nicht anders möglich. Wir haben alles in unserer Macht Stehende getan, um diese Entlassungen zu verhindern, aber in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage war das nicht möglich. Wir sehen immer den Menschen bei unseren Mitarbeitern und immer das Schicksal dahinter.
Also klingen halt diese Kündigung leider wirklich, ne?
Ist
also,
echt so.
Dieses richtige Blabla.
Und dann siehst du diesen, das, ich hab den nicht reden hören, ich hab das nur bei auch in einem Podcast und dann hat er das so eingespielt, wie er da so in diesem sehr authentisch geskripteten Clip wie Andrew Wilson da so sitzt in seinem Hemd und darüber ein Pullover in Jeans und so ein bisschen gezwungen, leger und der Typ ist ja auch so ein Kotzbrocken. Also es ist einfach, es gibt in der Gaming-Szene leider auch die meisten CEOs, die dann halt auch so publikumswirksam sind oder zumindest außen sind, sind halt so Leute, wo du dir denkst, also hier würde ich ganz gerne den Fahrradreifen platt stechen.
Oh, wie brutal. Ja.
So, es ist halt echt so, ja, gerade Andrew Wilson, so, also es ist halt so ein Fahrrad, so, hier, schau mal, ich bin so ein Hipster-CEO.
Ich würde sagen, gerade bei Warner interessiert mich jetzt halt, was die Konsequenz ist. Die haben ja nochmal gesagt, ja, Harry Potter, so ein Live-Service-Ding und so, das wäre schon, die haben ja auch dieses Quidditch-Game, worüber kein Mensch mehr redet, ist aber auch noch nicht draußen. Ich weiß auch nicht, ob es eine Beta dazu gab.
Also, wo ich auch gespannt drauf bin. Ja. Die haben als Hoffnungsträger-IP ja mit unter auch Game of Thrones genannt. Ja. Was bei denen ja noch in der Lizenzbox liegt. Wo es jetzt ja auch noch keine taugliche Videospielumsetzung gab.
Nee, nichts außerhalb von einem Telltale-Game.
Ja, ich sag ja nichts Taugliches. Und das Telltale-Game war, glaube ich, eins der schlechtesten Telltale-Games.
Es war die Phase, wo Telltale 3 Millionen Spieler hatte. Ja. Wo du quasi alle 2 Wochen hier ein neues Telltale-Game, guck mal, das andere Telltale-Game hat jetzt die letzte Folge und so lief es dann halt dauerhaft. Du hättest durchgehend nur noch Telltale-Games
spielen können. Ja, weil das halt einfach immer das gleiche Prinzip war. Im Endeffekt war das Live-Service an Spiele-Nachschub.
Ja, also das war das, was Lego ja auch eine Zeit lang hatte. Lego hat ja eine Zeit lang auch wirklich alle 3 Wochen gefühlt ein neues Game rausgehauen.
Ja.
Und das war ja, glaube ich, fast immer Traveler's Tales, die, weiß ich nicht, ob die noch was können. Ich glaube, die sind alle komplett leer gesaugt, die Entwickler, und hängen an der VR-Brille in der Hoffnung, was
rauszukommen. Ja, und das, also ich meine, das ist halt das Ding, wenn du so eine Spielerei hast, die von Spiel zu Spiel aber tatsächlich 1:1 immer das gleiche
Prinzip verfolgt. Ja, aber wenn sich's immer verkauft, ist halt das Problem. Ja. Ich meine, bei Telltale war ja das Ding, irgendwann hat sich nicht mehr verkauft und alles ging pleite dafür. Die gibt es noch, aber was, ich glaube, die haben jetzt aktuell... wieder. Ja, stimmt, wieder.
Also die sind ja neu gegründet, ne? Genau, also, aber was heißt neu gegründet? Ich weiß gar nicht, wie das war. Auf jeden Fall, die sind bankrott gegangen. Dann irgendwann ist das Studio auch mit den ursprünglichen Köpfen wieder aufgemacht worden, unter anderer Schirmherrschaft sozusagen. Und ich glaube, dann ging es nochmal bergab. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile wieder mal geschlossen und nochmal
geöffnet wurde. Nee, es läuft noch.
Aber irgendwas war da nochmal. Also die standen dann irgendwann mal wieder irgendwie in der Kreide und da nicht richtig lief. Und die arbeiten ja immer noch angeblich an, ich glaube, The Wolf Among Us.
Ja, das soll ja angeblich dieses Jahr der zweite Teil kommen. Ich muss irgendwann mal den ersten, weil der zu den beliebtesten, ne, von denen.
Ja, also auf den zweiten Teil warten sehr, sehr viele Fans. Keine Ahnung, ich habe noch nie, ich glaube, ich habe ein einziges Telltale-Game gespielt bisher.
Walking Dead Staffel 1.
Nee, Walking Dead interessiert mich scheiße.
Ja, das war das Einzige, was ich komplett gespielt
habe. Back to the Future.
Ah, okay.
Das Remaster habe ich für die Xbox hier in der Sammlung.
Das habe ich bei Steam tatsächlich immer noch unangefasst
in der Sammlung. Ist ziemlich cool. Das ist tatsächlich so, dass, also man spricht vom inoffiziellen oder sogar mehr oder weniger halboffiziellen vierten Teil.
Okay. So. Ja, die hatten ja auch gute Spiele. So ist ja nicht, das heißt ja nicht, dass die nur Müll gemacht haben. Ich glaube, die haben noch irgendwie 1-2 IPs, die aktuell machen. Aber nicht dieses Krasse, was sie früher gemacht haben.
Aber geil an dem Spiel ist, um das mal reinzubringen, Doc Brown wird tatsächlich von Christopher Lloyd gesprochen.
Ah, cool.
Und der Marty McFly, der ist so ein Voice-alike bisschen für Michael J. Fox, weil der kann ja nicht wirklich, weil wegen Parkinson, aber ansonsten, also das funktioniert wirklich gut. Also muss man tatsächlich anerkennend, kann man das mal loben.
Ja, ich würde sagen, das ist halt fast schon so ein Studio, was halt dasselbe durch hat, was jetzt halt die meiste in der Industrie, was Live-Service angeht. Die haben eine coole Idee gehabt, die sie mit Herzblut gemacht haben und danach, ja, mach das nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Und das blutet halt auch die Entwickler aus, ne? Das bringt halt nichts.
Man kann das vielleicht so vergleichen, das ist so ein bisschen wie AC/DC in der Musikszene. So seit 30 Jahren das gleiche Album, alle finden es geil.
Das ist so geil. Ich habe zu Hause, glaube ich, 12 Alben von denen. Alles klingt gleich. Es gibt einen einzigen Unterschied und das ist der Sänger. Ja, stimmt. Weil der einmal gewechselt hat und das war's. Ey, das ist so krass. Du kannst die aber auch noch heute im Sommer, wenn du im Sommer draußen mit ein paar Leuten sitzt und ein paar Bier trinkst, kannst du die immer auflegen.
AC/DC geht auch.
Ja, auf jeden Fall.
Du machst auch nichts falsch damit.
Nee, kannst du nicht. Weil das muss man denen auch lassen. Wenn alles irgendwo mittlerweile so in einem gehobenen Mittelmaß endet, nichts ist scheiße. Ne? Ich habe noch kein beschissenes AC/DC-Album gehabt.
Ja, weil das Ding ist halt einfach so, das ist so Schema F. Mhm. Das funktioniert immer. Und die denken sich, mittlerweile ist das ja auch so, wenn es mal so ist, eigentlich sind die schon Rentner. Also die sind schon Rentner.
Die sind schon lange. Hast du mal den, ich komme jetzt auf seinen Namen nicht, den Gitarristen, der immer einen kurzen... Angus Young. Angus Young. Hast du mal gesehen, wie der mittlerweile auf der Bühne aussieht?
Nee, nee.
Fuck, das ist eine abgemalte Nacktkatze mit kurzen Hosen.
Lecker.
Alter.
Und ja, ein paar aber Haare noch dran dazwischen. Guck dir Keith Richards an, der noch steht, ist auch ein Wunder.
Ich glaube, der hat irgendwie ein Metallgerüst in sich drin, anders funktioniert es nicht.
Ja, also hat er nicht mal selber gesagt, dass er es lustig fand, dass er als eigentlich schon als tot galt?
Also. Es ist, ja, nee, also es ist krass, dass manche... Es gibt aber auch andere Bands, die dann auch wirklich für sich sagen, okay, es reicht jetzt, wir wollen nicht als Rentner und verkrüppelt auf die Bühne rennen. Ja. Slayer haben das, glaube ich, gesagt. Machen jetzt eine neue Tour, aber egal.
Das ist aber auch immer so. Das ist immer so. Ey, wie oft hat sich Motley Crue schon aufgelöst?
Ja, mindestens. Nee, wir brauchen so. Jetzt brauchen wir doch nochmal.
Mindestens dreimal. Wo es immer hieß so: Nee, wir trennen uns und machen auch noch keine, nie wieder Musik zusammen.
Wollen
so,
nicht mehr,
dann,
ja.
Das war irgendwann in den, keine Ahnung, Anfang 90er. Dann kommen sie mit einem anderen Sänger. Gut, funktioniert nicht. Wieder aufgelöst. Nochmal mit alter Besetzung. Läuft. Dann jetzt bis in die späten 2000, also bis jetzt ungefähr so, bis, keine Ahnung. Jetzt ist Mick Mars ausgetreten, aber auch nur aus gesundheitlichen Gründen, weil er ja schon seit Ewigkeit mit seiner Wirbelsäule das Problem halt hat, dass der hat ja dieses Problem, diese Krankheit, dass die Wirbelsäule verknöchert ist.
Ja.
Deswegen hat er immer diese krumme Haltung und bewegt sich kaum. Der ist ja nicht introvertiert, der ist nicht großartig introvertiert, aber der hat seit, ich glaube, das ist so eine Fort, das ist so eine progressive Krankheit, die hat bei ihm mit, ich habe das Buch gelesen von denen, hat bei ihm mit, keine Ahnung, Ende 20 oder so angefangen. Mhm. Und dann ist das peu à peu immer verknöchert. Da hat er unfassbare Schmerzen immer mit gehabt und so. Konnte sich immer weniger bewegen und dementsprechend steht er immer wie so ein Schrimp auf der Bühne. Er ist ein unfassbar geiler Gitarrist. Konnte auch die ganze Zeit halt zum Glück Gitarre spielen. Mhm. Kann sich halt sonst nicht bewegen. Und der macht halt dann immer so seinen Schritt zur Seite und Schritt zur Seite sozusagen. So als Dance-Move. Aber er kann halt sonst nichts. Der arme Kerl. Ja, jetzt ist er halt dann auch, wie alt ist der? Mitte 70 oder sowas? Noch älter? Ist ja auch der älteste Bandmember gewesen. Und dann hat er gesagt, Leute, nee, jetzt reicht's mal. Der ist leider raus. Aber ja.
Die Frage, wie Rock'n'Roll ist das? Dass du halt wirklich noch komplett gebrechlich und alles auf die Bühne gehst.
Ja, oder guck dir Ozzy Osbourne an. Der geht jetzt auch nicht mehr auf. Der geht jetzt auch nicht mehr auf die Bühne, weil Krankheit, also weil krank. Der ist ja auch noch mit Krückstock auf der Bühne mit Gehhilfe.
Ja. Da muss ich mich immer dran erinnern. Ich habe vor Jahren, und ich finde schön, dass wir jetzt komplett auf Musik umgestiegen sind, mal ein Live-Konzert gesehen von Korn, wo der Gitarrist immer wieder nach hinten musste. Der musste beatmet werden. Der hatte eine fucking Lungenentzündung. Der war halbtot und ist zwischen den Songs kurz wirklich beatmet und wieder auf die Bühne. Das, würde ich sagen, ist wirklich Rock'n'Roll. Aber wenn du halt mit einem Rollstuhl und Beatmungsgerät, was du dauerhaft brauchst, und einen Tropf auf die Bühne musst, weil dein Körper dir mitmacht,
das ist schon traurig.
Ist das kein Rock'n'Roll.
Das ist dann traurig.
Ja, oh, aber trotzdem gucken die Leute sich's an, ne? Also auch...
Also ein bisschen Katastrophentourismus in dem Fall, ne?
Ja, es kann sein.
Oder so ein Dave Grohl, der einfach mit gebrochenem Bein und Rollstuhl auf der Bühne... Das ist dann wieder cool.
Das ist Rock'n'Roll.
Das ist,
Rock'n'Roll. Ist definitiv Rock'n'Roll.
Also. Und vor allem, das ist auch so ein geiler Move. Fällt bei Konzert von der Bühne, bricht sich das Bein, unterbricht mal kurz, fährt ins Krankenhaus, lässt sich das Bein einrichten und gibt's, fährt wieder zurück und spielt den Rest des Gigs zu Ende auf sitzend mit hochgelegtem Bein im Gips. Wie Rock'n'Roll ist bitte Dave Grohl?
Ja.
Ich meine, es reimt sich nicht ohne Grund.
Nee, aber das ist halt Rock'n'Roll.
Alter, Vater, der Typ, der ist sowieso, der ist krass. Also der ist wirklich krank. Aber gut.
Ich glaube, das liegt auch viel daran, dass er, genauso wie manche andere Bands, wissen, okay, da sind Leute, die freuen sich seit Monaten darauf, zu diesem Konzert zu kommen und die wollen die sehen
das
und
dann halten sie durch. Das hat er auch genau, ich glaube, sogar in dem Moment so gesagt. Und das ist so ein Ding, das merkst du auch als Fan, würde ich sagen. Und das ist auch das, was ich glaube, das ist so ein Ding, was mitunter auch den Erfolg ausmacht und ja, diesen Legendenstatus ausmacht.
Absolut.
Also einmal halt natürlich die Qualität, die geliefert wird auf Album, live und dann halt auch, wie sehr schätzt du deinen Fanwert? Mhm. So das, was Live-Service-Games zum Beispiel nicht machen, wenn sie es schlecht machen, so wie Suicide
Squad. Jetzt die Brücke wieder geschlagen
haben. Die eben so die Zeit des Spielers und der Fans nicht zu schätzen wissen, indem sie ihnen einfach nur so 0815...
Halbherzig, Hauptsache verkauft sich.
Ja, genau, so 0815, wie heißen das hier, Begleit auf hier... wie heißen diese Mission, wo du jemanden begleitest? Escort-Mission. Ja. So, und was weiß ich nicht, was hinschmeißt. Und das halt auch immer das Gleiche, ohne anderen Inhalt. Also auch so storytechnisch nichts dahinter
steht. Ja.
Aber gut, ich glaube, wir haben jetzt genug über Suicide Squad, über
Live-Service
gequatscht. Wir sind schon wieder, Alter, schon wieder eine Dreiviertelstunde, ey, so ein Rant. Aber ich fand den Ausflug in die Musik eigentlich ganz cool.
Das fand ich auch.
Ja.
Da wir jetzt aber auch wissen, ne, Dullis sind... Dullis.
Ja, stimmt.
Das Z muss halt betonen.
Ja, genau. The Nerd Dullis.
Da heben wir uns einfach auch dieses abgehobene auf. Voll schlechter Satz. Dass wir auch andere Themen einfach mal ansetzen.
Nee, ist so. Also das behalten wir es vor.
Oh, behalten uns. Oh,
ja. Ja, das behalten uns.
Er hat gerade sein Monokel dafür aufgesetzt und den kleinen Finger gehoben.
Oh, du, ich habe heute auf der Arbeit, ne? Ich glaube, seitdem bin ich auch im. Also, ich habe ja frisch angefangen, aber seitdem, ja, stehe ich einfach über dem Hausmeister. Ja?
Krass.
Ich habe heute einen Satz rausgehauen. Alter Vater.
Okay, sag erstmal den Satz, danach kommt mein Gedanke dazu.
Kann ich nicht mehr.
Für den Arsch. Aber jetzt ist halt die Frage, habt ihr so einen Hausmeister wie Arti, der so tut, als wäre er nichts, aber er ist alles?
Ja. Nein.
Okay. Ja, dann Glückwunsch, dass du es geschafft hast,
ja,
über einen Hausmeister.
Ja,
ein Hausmeister kein beschissener Job ist, ne?
Ja, nee, also nee, ganz ehrlich. Ey.
Teilweise auch gut bezahlt, also je nachdem, wo du das machst.
Ich glaube, ich kündige doch.
Ja, du, aber dafür musst du was drauf haben.
Verdammt.
Ja, nächste wird.
Ich kann Birnen wechseln.
Ja, könntest du dann auch die Fassung auseinanderhalten? Oder würdest
ja,
du
erstmal... Ja, warum will ich denn die Fassung auseinanderhalten? Dann fällt die Birne ja wieder raus.
Ja, du bist schon raus.
Hä? Na, natürlich, das da ist... Also das ist eine Lampe, aber da drin ist eine Fassung.
Ja, und ja. Was für eine?
Eine E24, glaube ich.
So. Nee, ich würde 27 sagen. Ich glaube, die Ikea... nennt es was damit? Ich glaube, die haben 27er.
Also das ist eine, ja doch, eher 27er, meine ich ja doch.
Krasser Scheiß.
So. Siehst du? Eine Schraubfassung E27?
Krass.
So.
Ja, das ist schon nah dran. Also, ich glaube, du kannst schon mal so ein Praktikum machen bei dem Hausmeister.
So, siehst du? Okay, dann bin ich vielleicht nicht über dem Hausmeister, sondern stehe auf jeden Fall. Also, zumindest so
ein. Du hast aber einen Spruch gebracht,
ein Stüfchen drunter nur noch, anstatt 10.
Dass du sozial gesehen vielleicht über dem. Oder
ja, ich glaube, ich habe so einen Spruch gesagt, wie. Die Kollegin fragte mich dann so: Wie ist denn das hier mit Festplatten? Die an eine Playstation angeschlossen werden, so, also externe Festplatte. Wie ist das dann mit der Formatierung? Und dann habe ich tatsächlich gesagt, ja, wenn du die anschließt, dann wirst du gefragt, und dann, also beziehungsweise genau, sie soll dann später eine Formulierung machen. Dann habe ich gesagt, weil sie mich fragte, wie soll sie das schreiben, dann habe ich gesagt, keine Ahnung, ich würde vielleicht schreiben, dass die Festplatte auf die konsoleninterne Betriebssystem der PlayStation oder der Konsole formatiert worden ist.
Das würde mich jetzt mal interessieren, welches Format die denn haben.
Das kann ich dir nicht sagen.
Ich weiß, du musst die vorher nach FAT32 oder XFAT zum Beispiel formatieren. Das sind die meisten sowieso.
Ja, war das nicht NTSC? Nicht NTSC.
Nee, die machen XFAT draus.
Ja, aber auf jeden Fall
das Problem, Betriebssystem angepasst, da hast du recht.
Ja, auf jeden Fall kannst du die dann nicht mehr einfach so an PC hängen und
kannst die Daten nicht mehr auslesen, so in der Form. Genau. Wobei mich interessieren würde, ob man es wirklich hinkriegt, dass man darüber Dateien verstecken könnte.
Da bin ich überfragt.
Weil man kann ja Daten sowieso von der Festplatte wiederherstellen, wenn sie nur ein paar Mal gelöscht, überschrieben wurden.
Ja.
Deswegen ist ja so eine komplette Formatierung von der Festplatte dauert ja ewig. Da wird die ja mehrfach neu geschrieben, weil Daten werden ja gar nicht gelöscht, sondern die werden ja immer nur überschrieben und zum Überschreiben freigegeben.
Ist das bei SSD immer noch so?
Mhm.
Weil bei SSD ist ja, musst du ja nicht mehr, also bei so einem HDD ist es ja tatsächlich so, dass auch eine Datei mehrfach auf die Disk geschrieben werden muss,
ja.
Damit sie auch quasi, damit der Pfad quasi gleich bleibt. Bei der SSD ist das ja nicht mehr der Fall. Da reicht einmal schreiben, weil...
Du hast ja diese Fragmentierungsgeschichte nicht mehr, aber du hast es trotzdem so, dass die Daten dann über... Es wäre ja eigentlich Schwachsinn, wenn du Daten einfach löscht und die werden dann komplett gelöscht. Du kannst ja die Daten gar nicht so richtig löschen. Ich bin mir nicht 100% sicher, wie es bei einer SSD und bei einer SD-Karte ist. Du
kannst Daten schon richtig löschen.
Ja, aber die werden ja einfach nur mehrfach überschrieben. Deswegen dauert ja so ein Löschvorgang immer ein bisschen
länger. Ja, aber irgendwann kannst du sie halt nicht mehr wiederherstellen. Also da musst du sie schon
so... Du musst sie oft genug, ja, ja. Das gibt es ja selbst bei der PlayStation, um jetzt wieder zum Gaming zurückzukommen. Du hast ja bei der PlayStation immer dieses Formatieren und dieses vollständig Formatieren bei PS4, bei den HDDs noch. Mhm. Vollständig Formatieren heißt, die wird überschrieben, mhm, bis zu dem Punkt, wo es physikalisch nicht mehr möglich ist, diese Daten zurückzuholen.
Oh, okay, guck an.
Deswegen, wenn du eine Festplatte formatierst, kriegst du die Daten zurück mit dem richtigen Programm.
Ja, ja, das ist genau. Also
du musst dann aber auch schon wirklich da hinterher sein. Aber ich glaube, eine einfache Partitionierung reicht bei der PlayStation nicht aus, um zu sagen, dass du die Daten verstecken kannst.
Du, da bin ich, das weiß ich nicht, da bin ich überfragt.
Richtig so nerdig jetzt,
Mensch, ne? Ey, heute ist aber echt schwierig. Also Gaming-Podcast, ist das noch ein Gaming-Podcast dann?
Wir sind ja nur Nerd-Dullies. Ja, sehr dich the Gaming-Nerd-Dullies.
Ich überlege gerade, ob ich nochmal richtig Dullies bin und mir nochmal ein Bier hole. Willst du auch noch eins?
Ach, warum nicht, ne?
Dann gehe ich mal kurz an den Kühlschrank. Du kannst ja gerade mal die Kundschaft hier unterhalten.
Die Kundschaft unterhalten, ja. Dann werde ich einen Monolog darüber führen. Wir haben ja sowieso keine anderen Themen. Ich würde ja gerne sagen, Xbox-Partner-Programm-Preview. Können wir kurz drüber quatschen gleich. Ich rede darüber, dass ich Banishers momentan spiele. Das wollte der Tobi auch irgendwann mal spielen. Ich bin super begeistert. Also, jetzt müsste der Dialog kommen, warum. Ich gehe jetzt auf die andere Seite und sage, warum. Ja, weil es gut geschrieben ist.
Worum geht's?
Banishers. Ja.
Du bist begeistert, habe ich jetzt gerade so am Kühlschrank gehört. Ja, gut geschrieben habe ich auch schon gehört. Ich habe auch gehört, dass das Spiel durchaus Probleme haben soll.
Ja, also es gibt auf technischer Basis so ein paar Probleme, die ich jetzt sagen würde. Zum einen, wenn du große offene Bereiche hast, die 60 Frames sind vorbei.
Okay.
Du spielst im 60-Frame-Modus, weil es tatsächlich fast identisch aussieht zum Qualitätsmodus. Und ich glaube auch mittlerweile, dass der Qualitätsmodus nur deswegen da ist, um halt diese Frame-Drops auszugleichen. Weil dann hast du konstant deine 30. Das Dragon's Dogma 2 zum Beispiel kriegt ja auch nur einen Grafikmodus. Ziel 30 Frames, aber uncapped. Finde ich grässlich. Weil es in der Regel die 30 haben wird, aber dann zwischendurch mehr. Und
ich finde da, in der Hinsicht muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich das so, als ich das heute gehört habe, habe ich gedacht, das ist fieses Marketing. Weil, ja,
absolut.
Echt, weil es heißt Framerate uncapped und Moment. Es gibt hier die Priorität. Es heißt Framerate uncapped. Und dann denkst du so, geil, 120 Hertz möglich. möglich ist vieles, nur nicht in dem Bereich.
Ja.
Und dann heißt es so, ja, also uncapped, also 30 wollen wir haben. Wir hoffen, dass es ein bisschen mehr ist. Aber 30.
Ja, ganz ehrlich, die müssen halt die Möglichkeit geben, das zu cappen und nicht zu... Last of Us Remastered auf der PS4 hatte das damals.
Was, das 30 Cap, meinst du?
30 Cap oder den 30 Cap aufheben.
Ach so.
Es hieß dann Ziel 60, aber da gab es diese ganz dynamische Auflösung noch nicht so krass. Mhm. Und dann war das Endergebnis, dass du so bei einem relativ ruckligen 40 bis 45 warst, bis dann halt nachher die PS5-Version davon genutzt wurde, also die PS5 halt die PS4-Version genutzt hat. Und dann hat es ja diese Pro-Version, die uncapped hatte und halt 4K-Modus. Und das lief dann halt einfach.
Mhm.
Und das ist halt das, was ich mir jetzt auch zu Dragon's Dogma denke. Ja gut, uncapped macht dann Sinn, wenn wir eine PS5 Pro haben, die dasselbe Spiel hat, aber einfach die 60 Frames raushaut und fertig. Aber es macht jetzt für mich keinen Sinn.
Ja, also wie gesagt, ich finde das vom Marketing halt überzogen.
Nicht gut.
Nicht gut. Also es vermittelt ein falsches Bild, sag ich mal. Und das ist halt so ein Versprechen, also es klingt nach so nicht einhaltbaren Werbeversprechen einfach. Und das finde ich gemein.
Wobei man aber auch sagen muss, keine 60 Frames, ne?
Also nein, das nicht. Aber wenn du halt Uncapped Framerate hörst, dann... Hast du andere Erwartungen. Und das spielt halt so damit. Verstehst? Und ansonsten denke ich mir halt grundsätzlich, wäre es mir sogar... Ich denke mir halt, eine gecappte 30 Frames, da habe ich keinen Vertrag mit, finde ich nicht schlimm.
Ja.
Wenn es ein Spiel ist, was so vom grundsätzlichen Movement und der grundsätzlichen Präsentation, Red Dead Redemption ist ein gutes Beispiel, sowieso so ein bisschen
langsam ist.
Ja, so ein bisschen gezogener, ein bisschen gechillter.
Ruhigeres Gameplay. Richtig. Als würde ein Doom oder ein Wolfenstein, kannst du die nicht in 30 Frames reinziehen.
Das funktioniert
schnelle, ist ein fast-paced Shooter.
Ja, genau. Und das würde das komplette Feeling einfach kaputt machen. Also, und so ein Spiel, wo du sowieso so ein bisschen mehr Ruhe drin hast, viel mit keine Ahnung, du bist mit dem Pferd unterwegs oder du läufst zu Fuß. Da ist auch egal, ob dazwischen mal ein Kampf ist oder sowas. Aber da stört mich das gar nicht so sehr.
Ja, das Thema hatten wir schon ein paar Mal, ne? In einem anderen Podcast, den wir nicht kennen. aber es ist nur einfach so, wenn das Spiel es hergibt, ist es okay. Und wenn das Entwicklerteam es auch nicht besser hinkriegt, sollen sie es machen. Ich finde, ein Alan Wake 2 funktioniert auch in 30 Frames, weil es nicht so schnell ist. Dragon's Dogma, glaube ich, funktioniert auch in 30 Frames. Das Problem, was ich aber mit sowas habe, und das habe ich jetzt halt auch bei Vanishers, es sieht unfassbar schlimm aus, wenn denn halt die 30 Frames auf einmal auf 40, 45 hochgehen, weil das wirkt ruckelig, obwohl es mehr Frames sind. Es ist halt nicht, dass die Bildwiederholrate damit zurechtkommt. Deswegen, ja, dann sollten sie es lieber cappen. Und die Frage ist, wo tendiert das Spiel denn meistens? Tendiert es meistens in den 60er oder 50er Bereich, dass es noch so spielbar ist? Oder tendiert es im 30 bis 40er Bereich? Und das ist dann halt wieder schwierig.
Ja, und hat man ja schon öfter gehört, dann capst du lieber im 40er Bereich. Also mal so ganz dumm gesagt, dass du
halt sagst. Das ist natürlich den Spielern vorbehalten, die 120 Hertz Bildschirme haben, aber warum nicht?
Ja.
Und das habe ich bei mehreren Spielen auch gerne genutzt. Bei Spider-Man habe ich es gerne genutzt. Es ist nicht so flüssig wie 60 Frames, aber es hat halt die Vorteile von einem Qualitätsmodus, wie halt höhere Auflösung oder bessere Schattendarstellung und trotzdem sehr flüssiges Gameplay. Mhm. Weil diese 40 Frames, das kämen wir jetzt wieder so in kompletten Tech-Bereich, das ist halt eine andere Bildwiederholrate, die halt anders aussieht. Das Steam Deck zum Beispiel kann das halt auf deine Bildwiederholrate ändern. Und das ist halt auch ein Unique Selling Point für solche Geräte, denn die meisten können das nicht.
Guck, ich bin allein schon so doof, ich weiß gar nicht, wie ich das einstelle. Also diesen bei Spider-Man nicht. Wüsste es jetzt nicht.
Du musst wenn deine Konsole sowieso auf 120 Hertz eingestellt ist sie? Und musst du gar nichts mehr machen. Dann ist es so, dass du im Qualitätsmodus automatisch diese 40 Frames
kriegst. Ah, so. Okay.
Gilt nicht für alle Spiele, aber nur halt für sowas wie Spider-Man, das Ratchet & Clank hat das A Plague Tale Requiem hatte das von vornherein, was ich einen super Weg finde, das sinnvoll umzusetzen. Mhm. Dass du halt auf einem ganz anderen Level von der Bildwiederholrate bist und keine Einbußen hast. Mhm. Ja, um dir da recht zu geben. Um zurück zu Banishers zu kommen, große offene Bereiche ruckeln halt wie die Hölle. Also es sieht schlimm aus, obwohl es, nennen wir es mal, flüssige 30 Frames sind. Sobald es kleinere Areale sind, geht es wieder hoch auf 60 Frames und das ist alles schön gut. Ein weiteres Problem, bestimmte Aktionen und Zwischensequenzen sind immer in 30 Frames. Das reißt ein bisschen raus, gerade im Kampf, wenn du halt im Kampf einen Gegner verbannst. Dann geht er kurz in 30 Frames runter, sieht ein bisschen doof aus.
Und das ist eine komische Art und Weise, finde ich.
Absolut. Und das Schlimmste, was ich finde, sind halt die Nebencharaktere. Mhm. Die sehen halt alle aus wie Anfang PS4 und die Lippen bewegen sich halt fast gar nicht. Mhm. Und es wirkt ein bisschen sehr steif. Also wirklich sehr, da merkst du, dass da nicht mehr Budget drin war. Mhm. Hauptcharakter, also Red und Antea, die sind super animiert. Auch da funktionieren die Gesichter. Sie sind nicht ultra realistisch, aber das, was ich von einem Double-A-Spiel erwarte. Nur die Nebencharaktere, da funktioniert es nicht.
Mhm. Aber jetzt mal eine andere Frage, also ein bisschen abweichend davon, weil Banishers ja vom gleichen Entwickler von Dontnod ist, beziehungsweise von dem gleichen Team, was auch Vampire, also Vampyr geschrieben.
Ja, ich weiß immer noch nicht, wie es ausgesprochen
wird. Ich würde es Vampire aussprechen,
aber Vampyr. Ich würde auch Vampire aussprechen, weil es mir vom Spiel her auch mehr Sinn ergibt, ne?
So nämlich.
Obwohl es einfach nur ein Y ist.
Ja, aber das ist halt auch nur so diese veränderte Schreibweise, aber ich denke,
das ist auch dieses Hipster-Ding, weißt du, dann brauchst du die Hosen.
Das war ja auch Viertel. Ja, es war halt auch die Zeit. Also ich nenne es jetzt Vampire.
Ja.
So, ich habe es schon immer Vampire genannt, aber jetzt nochmal, damit es alle wissen. Also, das ist das gleiche Team, was Vamp, also auch das gleiche Studio-Team. Genau. Also nicht nur, weil Dontnod ist aufgeteilt in mehrere Teams, die an verschiedenen Spielen arbeiten. Und das Team, was Vampire gemacht hat damals, hat jetzt auch Banisher gemacht. Wie standest du damals zu Vampire?
Fand ich gut, hat mich aber nicht komplett gehuckt, weil das Kampfsystem damals nicht sehr ausgereift war. Mhm. Und ich finde, die haben früher eine ganz schlechte Balance zwischen Kampf, Erkundung und Gespräche gehabt, also Story. Mhm. Das haben die besser hingekriegt jetzt.
Okay, weil ich frage explizit deswegen, weil Vampire will ich mir immer noch für meine Sammlung holen. Also wenn du mal ein günstiges Angebot findest, dann sag Bescheid. Nee, aber Vampire habe ich damals gespielt auf dem PC. Und es hatte mich zu einem Zeitpunkt dann irgendwann verloren.
Ja,
und ich kann dir und ich kann dir nicht konkret sagen, woran es liegt. Es ist nicht nur das Kampf-Gameplay.
Ich könnte mir auch vorstellen, weil Vampire damals sehr viel darauf gesetzt hat, dass du ja verschiedene Areale hast und wie du in deinen Arealen arbeitest und kämpfst. Je nachdem verändern die sich da. Und ich glaube, es hat sich nicht nur bei dir, sondern allgemein in der Story irgendwann auch ein bisschen verloren. Weil ich finde auch, dass Vampire damals das Problem hatte, dass du viel zu sehr irgendwann auf die Welt und Nebengeschichte eingegangen bist, ohne diesen roten Faden zur Hauptstory zu haben.
Das könnte ich dir noch nicht mal sagen. Vielleicht ist das auch ein Punkt, weil so dieser... Ich will es nochmal angehen. Also tatsächlich
kann ich auch verstehen, weil ich will's trotzdem ein gutes Spiel ist.
Ja, also die Prämisse auf jeden Fall, die finde ich total interessant. Und für die, die es nicht wissen, also man spielt einen Doktor tatsächlich, der in Zeiten des Ersten Weltkrieges, wie auch immer, das wird nicht erklärt, zu einem Vampir wurde. Ich glaube, die Story ist nicht, die wird nicht bekannt. Er wird irgendwann wach und ist quasi
schon. Das wird im Rahmen der Story erklärt.
Das kann sein, soweit war ich nicht. Also das wäre auch Spoiler. Gut, das Spiel ist auch uralt, aber es macht ja nichts. Muss man ja jetzt nicht machen. Ich kann es auch nicht sagen. Auf jeden Fall ist es zu dem Zeitpunkt, wo du anfängst, noch nicht geklärt, wie er überhaupt zum Vampir geworden ist. Ich glaube, das hat mit so einem Obervampir zu tun, denke ich da. So, aber zu Zeiten des Ersten Weltkriegs, das Ganze spielt in London. London war es.
London, auch ein super geiles Setting gewählt
mit Zeiten des Krieges. Es ist viktorianisch alles noch. Also war ja auch die viktorianische Zeit damals noch. Das sind so die Ausläufer. Und meine ich zumindest bitte jetzt keinen Historiker hier.
Ich wollte jetzt wirklich nicht dahinterher gehen. Also deswegen.
Gut, okay.
Ich bin nicht dabei. Ich weiß nicht, worum es geht.
Weißt du, das ist ja der Vorteil.
Geiles
Setting. Scheiß drauf. Ja. Geiles Setting. So, und wie gesagt, ich will es eigentlich nochmal irgendwann angehen und der ganzen nochmal eine Chance geben. Und dann vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit reingeben. Man muss dazu sagen, wir waren unterwegs und ich hatte so einen Laptop dabei. Und das war so in der Zeit, wo ich dann mal Ruhe, also Freizeit hatte und gar nichts anderes zu tun, habe ich das halt gespielt. Und habe da jetzt, lass mich da 10, 12 Stunden reingesteckt haben. Das kann sein, dass das bei weitem nicht ausreicht. Vielleicht
ich glaube nicht ausreicht, aber du warst da relativ weit schon, weil es war nicht so ein riesiges Spiel.
Das ist ja das Nächste. Also vielleicht habe ich auch weniger Stunden. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber das ist halt das Ding, so man hat auch relativ gute Progression und wie gesagt, ich fand auch die Atmosphäre sehr, sehr cool, ich fand die Prämisse sehr, sehr cool und das ist halt so dieser Arzt, der Vampir ist, der so zwischen den Stühlen steckt er möchte den Leuten helfen, er möchte London wieder aufbauen, er hat aber Durst.
Genau, das hat ja auch das Spiel schwerer gemacht, wenn du entsprechende Entscheidungen getroffen hast. Gerade wenn du Leuten getroffen hast. Und das merkst du aber bei Banishers auch, dass das selbe Studio ist. Du merkst immer so dieses Vampire-Ding im Hinterkopf, wenn du es mal gespielt hast, merkst du, dass das da dranhängt?
Kann ich mir auch vorstellen, wie sie das umgesetzt haben. Musst du nichts zu sagen, aber ich kann mir vorstellen, wie es funktioniert. Um dem vorwegzugreifen, man weiß es ja, also schon
das ist kein Marketing. Spoiler, das ist
Antea auch das Cover. Stirbt ganz am Anfang des Spiels. Sie und Red sind ja ein Liebespaar und sie als Geist bleibt quasi bei ihm. Wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen Mentoring währenddessen, weil sie ist ja auch quasi sein Mentor für dieses Geisterjäger-Ding. Das ist das, was ich bisher mitgekriegt habe. Und so diese Zwiespalt wird darin liegen, dass vor allem Antea ja in ihrem Banisher-Dasein sehr rigoros ist. Das heißt, Geister verbannt sie definitiv. Wo auch immer hin.
Ich glaube, du gehst auf einen Punkt hinaus, der nicht stimmt. Aber es ist halt die Frage, wie weit kann ich gehen? Denn das ist, wenn ich das jetzt äußere, was mir am meisten an dem Spiel mit am meisten gefällt, müsste ich dir die ersten anderthalb Stunden spoilern.
Okay, dann gehen wir darauf nicht ein. Aber da könnte ich mir vorstellen, also vor allem auch dieses, eigentlich Tod ist Tod, so, aber willst du jetzt an. Also ich habe mitgekriegt, dass man entweder dahin gehen kann, dass. Das könnte jetzt Spoiler sein, also wer es nicht hören will, weghören, dass Antea gerettet werden könnte, mit dem Verfolgen von einer gewissen Art und Weise
der Lösung. Das ist das, was ich jetzt sagen wollte. Das würde so die erste eineinhalb Stunden Spoiler. Ich finde es auch nicht schlimm als Spoiler, weil das für mich ein Selling Point ist.
Ja, und das andere ist halt so, oder verbannt man sie dann später auch? Also quasi so die Art und Weise. Lässt du sie gehen oder willst du sie wieder haben?
So in der Art, genau. Es gibt im Grunde drei Möglichkeiten. wie gesagt, ich finde, das ist auch kein krasser Spoiler. Und das Ding ist, um das zu erreichen, musst du bestimmte Entscheidungen treffen. Mhm. Das ist das, was Vampire damals angefangen hat, für mich nicht konsequent durchgezogen hat. In dem Spiel ist es so, dass es mir schwer fällt, bestimmte Entscheidungen zu treffen.
Oh, das
und
ist auch
nicht schwer. Das heißt zum einen, dass sie das Spiel gut geschrieben haben, mhm, und dass ich auch mit den Hauptcharakteren mitleiden kann. Denn neben den wirklich sehr gut gemachten Nebengeschichten, wo ich mir auch wirklich schon manchmal dachte, Alter, die Leute, die das geschrieben haben, hatten Bock drauf. Das ist das, was wir vorher noch hatten. So, da hatten Leute richtig Bock auf diese Stories. Und daneben hast du halt ein Liebespaar, was sowieso im Videospielbereich jetzt nicht so häufig ist, dass du ein Liebespaar hast, das ohne irgendwie, oh nein, wir haben Probleme miteinander, ist, sondern es ist einfach nur ein Liebespaar, was noch ja relativ frisch als Liebespaar ist, aber schon halt auf, nennen wir es mal, beruflicher Basis zusammengearbeitet haben, die aber zusammen so gut funktionieren, weil die einfach beide so gut geschrieben sind. Das ist halt für mich schon fast einzigartig, weil ich mich an kein Spiel erinnern kann, wo ich das hatte, dass ich ein Paar gespielt habe, das so gut zusammenarbeitet. Nicht als irgendwie Buddy-Ding, sondern als Liebespaar zusammenarbeitet. Es gibt so eine Sache, das hast du auch sehr früh am Anfang, hast du auch immer wieder, und das liebe ich tatsächlich. Wenn du dich ausruhen musst, das musst du halt ab und zu, damit du deine... das ist nicht wie bei Dark Souls, dass die Gegner wiederkommen, sondern wenn, aber du musst halt deinen Sud wieder aufladen, damit du dich wieder heilen kannst. Der muss halt Red schlafen gehen. Mhm. Antea ist halt ein Geist, sie muss nicht schlafen. Was passiert? Er legt sich schlafen, sie sitzt erst vor ihm, legt sich neben ihm, währenddessen alles in Zeitraffer. Und die letzte Einstellung davon ist, wie sie halt so leicht zusammengekauert neben ihm sitzt, weil sie halt auch selber so ein bisschen fertig ist mit dieser Situation. Du hast immer wieder dieselbe Animation. Und selbst wenn ich die jetzt schon zum 20. Mal gesehen habe, finde ich die immer noch überragend. Weil das einfach, normalerweise würde man Environmental Storytelling sagen, das ist aber nicht das Environment, also ja, ich nenne es jetzt einfach mal Storytelling.
Kontext. Kontextualisiertes Storytelling,
kann man immer sagen. Und das ist überragend. Das ist so gut gemacht, dass ich einfach sage, das ist wie auf Storybasis, habe ich bis jetzt für dieses Jahr definitiv noch nichts Besseres gespielt, weil es so unfassbar gut gemacht ist. Du leidest mit deinen Charakteren, du findest sie sympathisch, die Gespräche nebenbei finde ich super gut. Es ist noch nicht auf dem Niveau von einem Last of Us 1.
Gut, aber, da muss man auch sagen, es ist immer noch Double A.
Genau, aber es ist schon sehr nah dran, dass es halt wirklich storymäßig komplett unter die Haut ging. Ich bin wirklich gespannt, wie es nachher weitergeht. Mhm. Und es gibt so gute Nebengeschichten dabei. Also,
ich muss sagen, du hast mir jetzt echt, also ich hatte ja eh Interesse dran. Jetzt hast du mir das echt, hast mir so ein bisschen sehr, sehr schmackhaft
gemacht. Auch halt noch ein bisschen, aber kannst danach meins gerne mal geliehen haben, damit du das mal spielst.
Ja, ja, komme ich drauf zurück auf jeden Fall. Also, wobei, ja doch, ich komme drauf zurück, geliehen. Also, irgendwann muss ich es mir dann auch mal kaufen, wenn es mir gefällt, ja, sowieso. Das ist nicht mehr dieser scheiß Sammler. Aber im Moment, ich habe ja immer noch so viel, ich habe letztes Jahr noch lange nicht aufgeholt.
Du, ich habe auch noch einen riesen Backlog. Ich hatte mir jetzt auch das Final Fantasy VII Rebirth geholt, weil ich die Demo doch ganz gut fand. Das Ding ist ein 80-Stunden-Spiel. Ich glaube, selbst wenn ich, so wie ich spiele, bei 60 bin, komme ich da dann ewig nicht dran. Ich habe es nur installiert mit seinen fucking 150 GB.
Ach du Scheiße.
Und die Installation ist auch super dumm. Du installierst die erste Disk, dann fängt der an, das Update zu laden. Dann sagt er, ey, Disk bitte tauschen. Die installiert er aber nicht, weil erst muss das Update laden. Und dann installiert er die Disk. Du kannst es zwar schon spielen,
aber
ich fange es trotzdem erst an nach
Bash. Ich muss sagen, also ich bin ja, um das Thema aufzugreifen, Final Fantasy, in der Gefahr hin, dass wir, ach, ist auch scheißegal, wie lange wir machen. Ich bin ja überhaupt kein JRPG-Mensch.
Ja.
Wir haben auch schon ausgedehnt in
einem anderen Podcast
davon gehört. In einem anderen Podcast davon gehört, dass eine Person, die mir sehr ähnlich sieht, wenn man mich jetzt sieht, also wenn ihr das nicht guckt, selber schuld, oder auch so ähnlich euch sich anhört wie ich, wenn ihr das jetzt nur guckt, selber schuld. Oh Gott, wie dumm. Wurde schon besprochen, so muss ich es ja sagen, ja. Dass die Person, die mir sehr ähnelt, JRPGs jetzt nicht so geil findet aufgrund ihrer, ich sag mal, Inszenierung.
Mhm.
Jetzt habe ich mir aber tatsächlich zumindest mal schon mal besorgt Shenmue 1 und 2, weil günstig und
im Paket. Das sind aber auch keine klassischen JRPGs, ne?
Nee, aber habe ich mir mal so, habe ich gedacht, komm, holst du die mal. Leider nur digital, muss ich mal physisch nochmal gucken, aber auch, dann würde ich erstmal
aufnehmen.
Und Yakuza Zero, Yakuza 3,
Alter,
weil günstig. und weil ich einfach auch davon gehört habe, wie hart JRPG ich das sein soll, aber wie geil diese Spiele sein sollen. Also die Leute, die davon schwärmen, schwärmen in höchsten Tönen.
Du, bei Yakuza würde ich auch sagen, ich will es unbedingt mal spielen. Du hast ja von Zero bis Teil 6 immer denselben Charakter.
Ja.
Du lebst sein komplettes
Leben. Also ich hab jetzt erstmal nur Teil Zero, also Zero und Teil 3. Muss erstmal gucken. Ich wollte mir das mal angucken und habe einfach mal geguckt, weil es war im Angebot und ein paar Euro. Wirklich paar Euro, 3 Euro, 4 Euro.
Schmeißt mal in die Sammlung.
Genau, okay. kann einfach jetzt, kann so schief nicht gehen. Und ich habe mir jetzt auch auf meine Wunschliste mal Final Fantasy VII Classic gepackt.
Ja.
Also, weil jetzt so in meiner, also ich habe mich nie für Final Fantasy interessiert. Als Kind nicht, als Jugendlicher nicht. Das hat mich einfach irgendwie nicht, ich weiß noch nicht mal, ich kann es dir noch nicht mal erklären, warum es mich nicht gekriegt hat. Ich habe in der, vor allem in meiner Kindheit und Jugend habe ich hauptsächlich, hab ich gesagt, ich spiele Actionspiele.
Mhm.
So, mit Rollenspielen konnte ich nichts anfangen. Wahrscheinlich, weil ich zu dumm war. Ich bin heute noch zu dumm für Rollenspiele. Ich verstehe die meisten Mechaniken nicht. Selbst wenn ich es mir durchlese, stehen da für mich nur böhmische Dörfer. So, ich mache es trotzdem. So, irgendwie. Und freue mich immer, wenn es funktioniert und wundere mich, wenn es nicht funktioniert und ich es hinschmeißen muss. So, mir graut es davor, Baldur's Gate 1 irgendwann mal aufzunehmen. Weil das mega komplex sein soll. Ich habe, glaube ich, mal in Path of Exile reingespielt und mit reinspielen meine ich, ich habe es ein paar Minuten mal angehabt und war komplett erschlagen.
Ja, das ist, als würdest du vor dem größten Kino der Welt stehen und da sind mathematische Formen.
So, ja, so in der Art. So, und das Ding ist halt einfach, ich bin keine intelligente Person. Es ist leider so, ich bin sehr, sehr dumm geboren, ich bin sehr, sehr dumm aufgewachsen und ich bin dumm geblieben. Das wird sich wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit nicht ändern. Trotzdem hat sich dann irgendwann so, ich weiß gar nicht mit welchem Spiel, wahrscheinlich war es so ein ich muss gerade echt überlegen, was es gewesen sein könnte, aber es könnte sogar ein Horizon gewesen sein oder irgendwie sowas, was so Spiele, die sich zwar nicht RPG offensichtlich nennen, so dezente RPG-Elemente aber drin haben, die mich immer abgeschreckt haben, so wenn du was specken musst oder sowas. Ja. Also wenn du irgendwo Fähigkeiten verteilen musst und so, ich meine, aber fuck, ey, du bist so blöd für so eine Scheiße, du kannst nicht strategisch denken, du kriegst das nicht gepeilt. Und ich will ja immer, ich bin auch so ein Depp, ich will immer alles ausgeglichen haben. Ich bin so ein Typ, für mich ist nicht schwarz und weiß, für mich ist grau. Und wenn, will ich alles abdecken. Und das funktioniert in so richtig komplexen RPGs mit tiefgreifenden Talentbäumen nicht. Weil du nie so viele Punkte erreichst. Also kannst du bestimmt, wenn du grindest des Todes. Aber in der Regel speckst du erstmal in eine Richtung.
Mhm.
So, oder maximal in zwei.
Aber ich glaube, das, worauf du hinaus willst, ist ja das, was früher RPGs nicht waren. Früher waren RPGs nicht, okay, du machst halt alles zusammen. Nein, das war, du verkackst es dir. Ich muss ja daran erinnern, das erste Final Fantasy, was ich gespielt habe, war der 10. Teil.
Mhm.
Und das hatte damals so ein riesen Sphärobrett, nannte sich das. Alle Charaktere sind auf demselben Brett, aber jeder musste seine eigenen Sachen da zusammenschalten. Du kannst dich komplett verskillen. Du kannst es verkacken, je nachdem. Mhm. Es gibt zwei Varianten davon, klassisch und irgendwie modern bei der Neuauflage. Wenn du die klassische Variante, es kann passieren, dass du einen Charakter dir zusammenbaust, der nicht funktioniert.
Ja, und das wär ich bei jedem Durchgang.
Und es gibt sogar eine Fähigkeit, wenn du die nicht hast, kannst du den Endgegner vergessen. Den schaffst du nicht. Und das sind halt Rollenspiele, wie sie halt noch vor 20, 30 Jahren war. Und da bist du bei sowas wie Path of Exile, was ja dasselbe machen will, oder halt auch in Baldur's Gate 1. Da bist du genau an diesem Punkt. Ja. So Diablo 2, wenn du das heute wieder spielst, ohne Kenntnisse, ich verspreche, du verkackst das.
Und dann werde ich es verkacken.
Ja.
Weil ich werde auch das irgendwann demnächst mal spielen. Ich habe mir Resurrected geholt, wo es wahrscheinlich dann auch modern möglich ist, aber mittlerweile kannst du ja respecken und so weiter.
Ja, also das sind ja Sachen, die früher einfach nicht
drin waren. Genau. Aber das ist halt so. Aber ich bin heute an einem Punkt, wo ich sage, den hatte ich früher nicht. Ich sag ja heute noch, ich spiele auch viel auf leicht, weil ich mag diese Power Fantasy. So, und früher hatte ich das Selbstbewusstsein nicht zu sagen, Scheiß, also beziehungsweise ich lasse mich darauf ein, ich probiere das und wenn ich verkacke, dann mach ich es halt nochmal neu. So, das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass du so ein bisschen sagst, so fucking what, ne? Und das hatte ich einfach nicht. Ich hatte nicht diese Ruhe oder dieses, ja, dann ist es halt so, ne? Wenn es mir Spaß macht, ist es trotzdem geil. Habe ich auch heute noch nicht Selbstbewusstsein oder so und ich reg mich immer noch auf, wenn ich es verkacke, aber ich weiß mittlerweile Dinge anders zu schätzen. So, das heißt also, ich bin wahrscheinlich aus dem Grund, dass ich, um da jetzt mal einen Punkt drauf zu machen, dass ich Rollenspiele damals nicht gespielt habe, wahrscheinlich aus diesem Grund. Ja, war mir zu kompliziert, ich war zu dumm, ich bin es immer noch, aber heute scheiße ich drauf, so. Und ich bin offen geworden in der Hinsicht, so. Ich bin nicht mehr eingeschränkt nur auf GTA und was es sonst noch so in die Richtung gibt, sondern ich mag es einfach, mich breiter aufzustellen, was meine Videospielkenntnisse angeht. Ich mag es, Dinge zu erleben, die andere vielleicht schon vor Ewigkeiten erlebt haben, auch wenn es alte Spiele sind. Ich ohne Scheiß, ich liebe es auch, wirklich alte Spiele manchmal zu spielen und mich drüber zu freuen oder auch drüber zu amüsieren, was man früher als High-End-Grafik verstanden hat.
Ja.
So ein Turok oder so. So diese, ich meine, das ist immer noch ein Remaster von Night Dive, was ich im Moment spiele, aber trotzdem ist es ist halt...
Hat es noch den Nebel aus der Hölle?
Kann ich dir jetzt nicht sagen, weiß ich jetzt nicht. Weil
das die Shooter nicht. Von der Zeit gerade auf N64 hatten einen extremen Nebel.
Uff, kann ich dir so aus dem Kopf gar nicht mehr sagen. Ich glaube, da ist aber Nebel drin, weil man hat ja auch schon so bei Silent Hill HD Remake gemerkt, Alter. So Nebel wegnehmen ist nicht immer die beste Idee. Das ist
eine dumme Idee bei einem Horrorspiel.
Oder GTA Definitive Edition.
Was? Der Regen muss so aussehen, als wäre der...
Nee, ich rede vom Nebel. Ich rede vom Nebel bei San Andreas, wo du dich dann auf einen hohen Punkt stellst und einfach diese ganze Karte sehen kannst, die einfach so mickrig aussieht dadurch.
Wo das aussieht, als würdest du wirklich auf eine Karte nur gucken.
Sieht aus wie eine Briefmarke.
Das
war so schlecht.
Aber ja, was bei Turok, ja.
Ja, genau. Nee, ich bin halt einfach so ein bisschen... Ich möchte das jetzt einfach mal nachholen. Ich will wissen... warum, ich werde wahrscheinlich nie auf diese Liebe kommen, die Menschen für Final Fantasy VII, das klassische Final Fantasy VII, empfinden.
Ja, dafür bist du zu spät dran.
Richtig. Ich bin damit nicht aufgewachsen. Ich bin damit einfach nicht aufgewachsen.
Der Star Wars-Effekt, ne? Also wenn du nicht mit Star Wars aufgewachsen bist, wirst du es heute nicht cool finden.
Zumindest nicht so.
Nicht so cool, ja.
Höchstwahrscheinlich nicht, weil es auch... Ja genau, das, allein schon die Tatsache, dass natürlich das Production Value ein anderer ist. Ne? Also, was damals High-End war, ist es heute dreimal nicht mehr.
Nee.
Und ich werde nicht so immersiv da drin sein, dass ich denke, so, wow, was ist denn das für eine geile Darstellung? Und, ne? Keine Frage. Aber... dass ich zumindest mal gesehen habe, was andere gesehen haben. Mal erlebt habe, was andere erlebt haben. Und zumindest mal vielleicht nachvollziehen kann, oder zumindest erstmal für mich selber ein Bild machen kann und vielleicht sogar nachvollziehen kann, was die Leute daran finden. Und danach, wenn mir das zusagt, dann kann ich immer noch sagen, so, vielleicht gucke ich mir mal das Remake an, vielleicht gucke ich mir Rebirth an. Weil bis
da hast du noch ein paar Jahre Zeit, bis der dritte Teil davon erscheint.
Ja, sowieso. Also ich mache mir da auch keinen Stress, muss man dazu sagen. Dadurch, dass es halt einfach nicht mein Genre eigentlich ist. Ich glaube, ich muss unfassbar viel Cringe ertragen, für mein Empfinden.
Glaube ich schon, ja. Weil, wie du sagst, du bist halt mit diesen ganzen Anime- oder JRPG-Dingen bist du komplett raus, ne?
Sehr häufig, ja. Und ich, ohne Spaß, ich tue mich heute schon mit Dragon Ball, was ich früher geliebt habe, tue ich mich schwer.
Wo dabei sind, wusstest du, dass Akira Toriyama heute gestorben ist?
Nee.
Wir haben, welches?
Ich hätte nicht mal gewusst, wer das ist.
Der Schaffer von Dragon Ball.
Das habe ich mir fast jetzt gedacht, aber ich habe den Namen nie parat gehabt, aber nee, wusste ich nicht, aber der war auch schon
alt. Gehört einer zu den wenigen Mangaka, nennt sie sich ja dann, die ich im Kopf habe, also deswegen.
Der war auch schon alt dann, oder?
Mitte 60.
Oh, was?
So alt, ja.
So jung?
Ja.
Oh, vom Bus überfahren? Wieder vom Bus überfahren?
Keine Ahnung.
Da war doch irgendein, aber das war, wer war denn das? Von Sega? Irgendein CEO von Nintendo oder Sega?
Der wurde vom Bus geschubst wahrscheinlich eher.
Nee.
Die hatten doch auch
Yakuza-Verbindung. Das war sogar ein ziemlich beliebter CEO damals. Und der ist, oder zumindest irgendein hohes Tier, irgendein bekanntes Tier. Und ist tatsächlich damals vom Bus überfahren worden. Das war auch groß in den Medien, aber ich krieg's nicht mehr zusammen.
Ja, finden wir. Der ist heute gestorben. Hm. Heute am 8.3. Heute ist der Weltfrauentag übrigens.
Vielleicht ist er deswegen gestorben. Habe ich nicht gesagt.
Weißt du, mit meinen latistischen Chinesisch-Dingern darf ich nicht kommen, aber das
Rassismus und Frauenfeindlichkeit sind zwei Paar Schuhe. Das werden jetzt manche Feministinnen anders sehen, aber...
Auf jeden Fall gehen wir mal zurück zu Dragon Ball, was du gesagt hast. Wolltest du irgendwas von Dragon Ball erwähnen?
Ja, selbst das finde ich mittlerweile sehr, sehr cringe-worthy, sehr häufig.
Dragon Ball oder Dragon Ball Z? Das ist jetzt die Frage.
Beides, weil es halt einfach so diese Machart ist, also diese Inszenierung. Und ich habe Dragon Ball Z geliebt. Also wirklich.
Hast du es komplett durchgeguckt?
Ja.
Das habe ich damals nicht geschafft.
Irgendwann, ne? Tatsächlich habe ich mir Sicherheitskopien auf dem Rechner gehabt.
Ja, von den Originalen, die du zu Hause hast.
Natürlich.
Die sehe ich da hinten.
Von den 200 hast du nicht gesehen Folgen und ich habe sie wirklich durchgeguckt. Und ich habe noch Dragon Ball GT geguckt.
Oh nee.
Und Dragon Ball GT war auch nicht so lang.
Hattest du jetzt auch weitergemacht bei den aktuellen? Weil Super soll wirklich gut sein, ne?
Habe ich nicht, nee. Ich hab ewig keinen Dragon Ball mehr geguckt.
Oh.
Wobei ich das wahrscheinlich sogar vielleicht nochmal machen würde, eventuell, aber jetzt aktuell nicht mehr. Aber, und also, ich fand es damals auch noch geil. Also, ja, auch nicht durchgeguckt. Aber zum Beispiel das Spiel habe ich jetzt, noch nicht gespielt, tatsächlich.
Also das ist Kakarot, ne?
Kakarot. Tatsächlich, ich will immer noch physisch haben. Wenn du es mal für die PS5 siehst, sag Bescheid.
Als damals das PS5 Upgrade kam, hatten wir beide darüber geredet, dass wir es mal spielen wollen. Die Serie könnte ich mir heute auch nicht mehr reinziehen. Ich bin damals auch bei der Buu-Saga draußen gewesen, weil mir das einfach zu viel war.
Das Ding ist, was mir schon damals aufgefallen ist, was ich schon damals unfassbar unnötig eigentlich fand, was aber tatsächlich auch, was auch so ein Punkt dieser Inszenierung ist, sind halt diese, ich weiß auch nicht, wie man das nennen soll, diese, ich nenne es jetzt einfach mal Füllerpassagen, wo du einfach, oder beziehungsweise, das ist halt das, wo du, wenn du dir vorstellst, dass du gerade einen Manga liest, du ein Bild hast mit einer Gedankenblase.
Ja.
Und das wird einfach in der Serie, zum Beispiel, Kickers ist dafür ein perfektes Beispiel. Es wird dann bei Kickers zum Beispiel mit so einem Lauf über ein Fußballfeld, der im realen Leben, was sagen wir, 10 Meter sind, dargestellt im Manga, im Anime. 350.000 Kilometer, das Feld, du siehst die Erdkrümmung und am Horizont geht das Tor auf.
Ja.
Nicht die Sonne, das Tor. Mhm. Ich habe das mit Absicht gesagt, ja.
Das stimmt auch bei Kickers, 100%.
Und das ist dann halt, dieser Lauf, dieser Schicksalslauf, wo er sich Gedanken macht.
In Real Life würden die Personen auf dem Laufband gerade stehen, anders funktioniert
das nicht mehr. Noch nicht mal, ganz ehrlich, im Real Life hätte er noch nicht mal die Hälfte der Strecke geschafft und wäre gestorben. Er war verhungert. verdurstet zuallererst. Wäre der Skelett noch irgendwann liegen geblieben. Auf jeden Fall. Und dann wäre da Gedankenspiele gemacht. So. Und im Endeffekt, wenn du das Ganze mal runterbrichst, kommt am Ende dieser Gedankenszenerie zusammen, ich schieße jetzt aufs Tor und ich hoffe, ich treffe.
Ja. Bei Dragon Ball war es ein Punkt, wo ich damals bei Z kurz davor auszusteigen, das war noch die Freezer-Ära, da hat Son Goku irgendwas gemacht, ich weiß nicht, ob es Genki Dama hieß oder sonstiges.
Und wahrscheinlich Genki Dama, die brauche ich.
Wo es immer hieß, 5 Minuten dauert das und es ging 3 fucking Folgen, wie er das gemacht hat. Und da war ich kurz davor rauszugehen. Wie gesagt, die Buu-Ära hat mich dann komplett verloren, aber Alter, ich verstehe das. Diesen Punkt verstehe ich.
Ich fand das so geil. Das war auch so ein Ding, wo ich mich so weggeschmissen habe, als ich mir da mal Gedanken drüber gemacht habe. Weil das Ding ist halt irgendwie, mir ist es wahrscheinlich schon währenddessen aufgefallen, weil ich dann teilweise auch aus den Folgen enttäuscht rausgekommen bin, weil damals habe ich zum Beispiel, Dragon Ball Z ist ein perfektes Beispiel, weil ich habe meine Mutter teilweise verflucht, wenn sie mir die Folgen nicht aufgenommen hat, wenn ich keine Zeit hatte, weil ich beim Fußballtraining war oder was. Und da war ich so enttäuscht, wenn ich die nachgeguckt habe und diese Scheißfolge im Endeffekt nur daraus bestand, dass Son Goku in der Luft steht, schreit und irgendeine Energie sammelt und Cell oder wer auch immer gerade der Gegenspieler war, da stand, was macht der? Oh Mann, was soll das jetzt eigentlich? Ich verstehe das Ganze.
Sein Energielevel ist so hoch. Ja, genau. Der ist so hoch. Der ist über 9000.
Genau, so, das erschüttert alle Werte. Ich habe das sowas noch nie erlebt und bla bla bla. Und oder noch besser, als Son Goku tot war und einfach über diese Schlangenbrücke gelaufen ist. Ey, gefühlt, nicht gefühlt, 10 Folgen lang ist der einfach auf dieser Serpentinenstraße unterwegs und denkst einfach nur so, boah, Alter, wann kommt der endlich an? So, und du willst einfach nur, weil das Ding ist, warum guckst du Dragon Ball? Also zumindest bei mir war es so, Dragon Ball, Son Goku ist der große, 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 große Held. Kein anderer hat irgendwie annähernd Kraft, um das Viech, was in der Zeit, wo der tot ist, gerade auf der Erde für Chaos sorgt, niederzumachen. Dann hast du da so einen Krillin, dann hast du da so einen, hier, wie heißt denn der andere, Tenshin Han, und der andere, der Mensch, wie heißt denn der, ich komme nicht auf den Namen, Krillin und auch hier Schüler von Meister der Schildkröten.
Boah, keine Ahnung.
Egal, auf jeden Fall, keiner hat die Kraft. Son Gohan ist noch lange nicht so weit. Trunks gibt's auch schon, glaube ich. So, Vegeta kriegt's auch nicht geschissen. Und Son Goku läuft da auf seinem Laufband. Und dann kommt er bei diesem Vogel da an. Wer ist das? Ich krieg's jetzt auch nicht mehr hin. Und muss dann natürlich erstmal nochmal 30.000 Folgen trainieren.
Boah, diese Trainierfolgen, das hat mich auch so abgefuckt damals. Die sind in ihrer Zeitkapsel. Wenn es bei uns eine Minute ist, sind es da 10 Milliarden Jahre.
Ja, und Alter. In diesen 10 Milliarden Jahren macht der Liegestütz im Handstand auf einem Arm mit 2 Fingern die ganze Zeit ohne Pause.
Hat einen Planeten auf seinem Bauch am mindestens. Hängen und weil. Und das Ding ist, wenn du bei GT warst, dann hast du, glaube ich, die 4. Saiyajin-Form, 5. Die sind so weit mittlerweile. Die sind ja bei Gott und Instinkt und sonstige Modi. Und das finde ich halt so krass, dass die das dann halt. Das ist der Grund, warum ich das heute auch nicht mehr reinziehen kann, weil.
Jetzt ist es auch irgendwann.
Krass, der ist Super Saiyajin 4.
Nee, vor allem.
300 Folgen später. Krass, Super Saiyajin 95?
Das ist halt, das ist das. Und pass auf, jetzt wird's richtig geil. Jetzt schließe ich nämlich den Kreis zu unserem Anfang. Und das ist nämlich das, was ich. Da ist das umgesetzt, was ich bei Suicide Squad befürchtet hätte, wenn es denn funktionieren würde. Also einfach immer irgendwas oben drauf kommen muss, weil
muss ja.
Der Saiyajin-Modus, der Super Saiyajin-Modus war ja schon unmöglich.
Nee,
damals. Nee. Dragon Ball Z, da war der Super Saiyajin-Modus unmöglich. Das wurde noch nie erreicht oder beziehungsweise nur von einer Person und da geht nichts drüber. Das ist die ultimative Form des Saiyajin.
Kurz vorm Draufgehen, während er das erreicht. Also das kann der Körper ja gar
Und dann nicht. Hat GT schon Level 4. Also sprich, unmöglich, ununmöglich, ununununmöglich, ununununununmöglich.
Vierfach unendlich. Funktioniert doch.
Ja, klar. Also, Chuck Norris, das ist die unmöglichste Form des Saiyajins. Saiyajin Chuck Norris.
Krass. Ich glaube, das wird sich geben, weil Akira Toriyama ja nicht mehr da ist.
Siehste? Oder es gibt irgendwann dann Saiyajin Chuck Norris 2.
Wusstest du übrigens, dass Attack on Titan das nicht hat?
Saiyajin Chuck Norris
2? Dieses, der muss stärker sein, der muss noch stärker werden, der muss noch stärker werden. Ja.
Nee, wusste ich nicht, aber ich kenne
auch... Nicht jeder Anime ist so...
Ich kenne auch Attack on
Titan. Zweifelhaft einfach.
Nee, aber ich finde das, ich fand es halt einfach, das, also so von der, ich sag mal so, von der Lore ist das halt so schwierig. Es wirkt dann halt,
Wir haben unser Ende, aber hier ist nochmal ein Prolog und ein Prolog zum Prolog und ein Prolog zum Prolog zum Prolog.
Beziehungsweise es wirkt halt eher so, das war sehr erfolgreich und hat uns Geld gebracht.
Da geht noch was.
Ja, so. Und ich meine, ich sag mal so, es ist ja sowieso, man kann behaupten, ja, Son Goku ist eh so einer, der ja immer das nächste Level sucht. Und man kann jetzt drüber streiten, ob das intelligent oder dumm ist. Naja, es ist nicht intelligent, aber es ist auch nicht dumm, zu sagen, ja,
potenziell würden wir gerne immer einen draufsetzen, aber man braucht ja auch einen Grund, warum man das braucht. Also es gibt ja auch immer einen nächst schwereren Gegner, ja, wo man quasi noch einen draufsetzen muss. Nur muss man halt auch überlegen, also irgendwann müsste Son Goku doch, also ich meine, er ist ja irgendwo immer der derbste Motherfucker im Universum am Ende eines Kampfes, also eines Bosskampfs.
Ja.
Und dann kommt einfach nochmal ein derberer Motherfucker und dann sagt Son Goku, alles klar, ich Motherfucker einfach noch ein bisschen derber.
Ja.
Und warte aber so lange, bis ich fertig gemotherfuckt habe.
Ich muss erst die Arschbacken richtig zusammendrücken. Habe ich vorher schon, aber jetzt muss ich es mal richtig zusammendrücken. Richtig,
genau, auf dass mir das Zäpfchen aus dem Maul wieder rauskommt.
Und meine Haare lila werden.
Oder gleich RGB-Farben. Also nee, quasi die laufen dann durch.
Das haben die noch gar nicht. Lila haben die schon. Und
irgendwann RGB-Farben. Alter, geil. Dass das quasi so durchläuft, quasi krass. Die RGB-Chromatik da durchläuft.
Boah, wenn die Leute, die jetzt Dragon Ball weitermachen müssen, das hören, ey.
Krank. Was sie hundertprozentig werden, weil Nerd-Dolits einfach geil. Der Shit sind.
Wird durch die Decke gehen.
Auf jeden Fall. Ja, wäre interessant zu sehen. Aber ich sag mal so, reicht jetzt auch.